Yves.
Ja.
Weißt du, was mir an dem Format Potpourri am besten gefällt?
Sag es.
Dadurch, dass es eine Themenvielfalt ist, kann ich bei den Titeln komplett steil gehen und muss mich nicht auf ein Thema festlegen, sondern kann auch ein bisschen kryptisch mehrere Themen in einen Satz packen. Zum Beispiel heißt diese Folge mit Limp Bizkit die inneren Dämonen jagen. Weil das auf mehrere Arten und Weisen zutrifft bei den vielen Themen, die wir heute haben. Und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur und unserer Unterkategorie Potpourri. Ein buntes Potpourri an vielen Themen, die wir hier zusammengetragen haben. Und meine letzte Zählung hat, glaube ich, 13 Themen ausgemacht. Kann das sein?
Ist möglich. Und eventuell kommt ja jetzt noch eins dazu, was wir gerade besprochen haben.
Das habe ich schon draufgeschrieben.
Ach so.
Ich hab aber auch zwischenzeitlich Sachen wieder rausgenommen. Also ich dachte, okay, über 10 Sekunden Peacemaker müssen wir jetzt nicht reden von der zweiten Staffel. Sowas nee. In der Richtung.
Aber eine Sache kann ich euch schon beruhigen. Nur weil Limp Bizkit im Titel ist, wir reden nicht über The Fanatic. Obwohl, ganz ehrlich, du hast The Fanatic nicht mal gesehen.
Aber ich habe dein Video gesehen.
Aber mit Limp Bizkit die inneren Dämonen jagen, könnte auch The Fanatic sein. Das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Ich sag,
war der Frontmann, der den gemacht hat, gell?
Ja, Fred Durst ist Regisseur und er hat auch andauernd Anspielungen auf Limp Bizkit in den Film eingebaut.
Mhm.
Was total witzig ist. So, hey, you wanna go old school? A little Limp Bizkit? A little old school? Das ist so im Film eine Line, ohne Scheiß.
Warte, zu dem Thema kommen wir gleich. Ihr werdet nach und nach ein bisschen entschlüsseln können, warum dieser Titel heute so gewählt ist.
Ich habe auch kurz gebraucht. Ich so, ja klar, Trottel.
Ja. Also erstmal das eine Thema, eindeutig Limp Bizkit. Ich finde, das andere Thema ist eine Serie, die ich gerade erst gesehen habe. Und das kann man schon mal zusammenfassend sagen. Es sind deswegen so viele Themen, weil wir beide sind so ein bisschen auseinandergegangen, was die multimedialen Themen angeht.
Mhm.
Ich habe die letzten anderthalb Monate extrem viele Serien geschaut und laut meinem Letterboxd-Eintrag auch keinen neuen Film. Also ich habe nur alte Sachen geguckt.
Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, aber ohne Spaß, wenn ich mir so angucke, worüber du redest, beneide ich dich da auch etwas, weil ich finde, die Situation im Kino ist gerade echt schwierig und das stört mich auch sehr. Ich kann dir jetzt mal was sagen, ich werde natürlich nicht sagen, was genau, aber ich habe jetzt schon, glaube ich, die Hälfte meiner Flop 10 des Jahres fertig.
Mhm.
Und das ist krass. Und in meiner Top 10 habe ich nur einen Film, der safe drin ist, so.
Mhm.
Und das ist krass. Weil, kein leichtes Jahr, ey. Ich hoffe, es wird besser. So, here's to hope. Ich meine, Superman steht ja auch für Hoffnung. Mal gucken.
Mhm.
Aber ich könnte jetzt echt mal ein bisschen Hoffnung gebrauchen fürs Kino. Ich mag's auch nicht, dass ich immer so als der Meckerfritze dargestellt werde. Weil, ey, sorry, wenn ihr mir so etwas serviert, was erwartet ihr?
Andererseits, wir sind ja im berühmten Serienzeitalter und bei mir, also mir ist es wirklich genau gegenteilig. Also ich kann dir auch nur heute sehr viele Serientipps geben und kein Wunder, dass ich die letzten Wochen lieber auf der Couch saß als auf dem Kinosessel. Das nächste Mal, dass ich ins Kino gehe, ist, wenn ihr diese Aufnahme hört am Sonntag, sitze ich gerade im Kino und das ist jetzt etwas kostenlose Werbung, sitze in meinem Münchner Lieblingskino, das du auch kennst, die Asta Film Lounge im Ari. Und ich schaue Der Spion, der mich liebte, mit Roger Moore. Das ist schon das zweite Mal, dann noch 3 Wochen lang, zeigen sie wöchentlich einen James-Bond-Film sonntags und einmal am Ostermontag. Und da kommen noch GoldenEye und Der Hauch des Todes, zwei meiner absoluten Lieblings-Bond-Filme.
Wann kommt GoldenEye?
GoldenEye, irgendwann nach Ostern. Die haben es in der Reihenfolge der Bonds gemacht. Sean Connery war schon, From Russia with Love, habe ich leider verpasst. Jetzt Roger Moore mit Der Spion, der mich liebte. George Lazenby haben sie leider übersprungen. Timothy Dalton kriegt Der Hauch des Todes. Das ist dann nächste Woche, also Ostermontag. Und dann ist, glaube ich, eine Woche Pause und dann Golden Eye und dann Casino Royale. Also immer sonntags. Ich habe es mir sogar in den Kalender aufgeschrieben. Gott, das ist jetzt mehr kostenlose Werbung, als ich gedacht habe.
Nee, ich dachte, wenn ich die Zeit finde, komme ich dann rum zu dir und wir gucken.
Das ist der 11. Mai. Am 11. Mai kommt GoldenEye und der 20 Uhr. Der kommt nicht nachmittags wie Roger Moore, der kommt 20 Uhr abends. Und GoldenEye im Kino habe ich halt noch nie gesehen im Kino. Und das ist wirklich einer der Bond-Filme, die ich auch mit am häufigsten gesehen habe.
Weißt du, welcher mein erster Bond-Film im Kino war?
Dein erster Bond-Film im Kino.
Aha.
Ich wette, The World is Not Enough.
Ja.
Ja. Weißt du, wenn ich das wusste? Ich bin ja ungefähr so alt wie du. Und das war der erste, den ich beinahe im Kino gesehen habe. Ein Freund hatte mich eingeladen und ich hatte keine Zeit und dann bin ich nicht mitgekommen. Und das hat so vom Alter her gepasst. Da darf man schon so einen Film gucken. Und ja, ich als großer Bond-Fan hätte den gerne im Kino gesehen, hab's leider verpasst. Und dann war der erste, den ich wirklich gesehen habe, halt der danach, logischerweise.
Die Another Day.
Die Another Day. Aber ich muss zugeben, als Bond-Fan, ne, wenn du fast 20 Jahre lang Bond-Filme guckst, schon seit Kindheitstagen, und dann im Kino sitzt und dann fliegt diese Kugel in die Kamera bei der Gun-Barrel-Sequenz mit dem Sound des Kinos. Das ist so cheesy scheiße, es ist schon wieder geiles.
Ich sag nur, ich habe Halle Berry gesehen in dieser Szene. Das war was ganz Besonderes für mich.
Okay, gut, dass wir das geklärt haben.
Aber World is Not Enough finde ich tatsächlich einen guten Bond-Film.
Es gibt halt vier Pierce Brosnan-Filme und davon sind zwei sehr, sehr, sehr gut und zwei sehr schlecht.
Ja, genau. Und zwar Tomorrow Never Dies und Die Another Day, die mag ich nicht.
Ja, also Tomorrow Never Dies hat noch Momente. Ich finde selbst Die Another Day hat Momente, aber Die Another Day ist schon Jumping the Shark im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ich finde Die Another Day unterhaltsamer als Tomorrow Never Dies. Ich finde Tomorrow Never Dies irgendwie so langweilig.
Ja, aber er hat halt so klassische Bond-Elemente, gerade in der ersten Hälfte, die ich ganz cool finde. Und Michelle Yeoh ist auch im Nachhinein, finde ich, ein richtiger Scene-Stealer geworden.
Ja,
aber gut, merkt ihr das Bond-Thema für das Ende des Podcasts, da kommt es nochmal ganz kurz auf. Aber wir haben jetzt ganz andere Themen.
Ja, wir haben so viel.
Wir fangen aber mit dir an, mit dem Film des Jahres, wenn es nach Umsatz gehen wird.
Ja.
Also da wird jetzt schwer ranzukommen sein für alle anderen Filme, die dieses Jahr kommen. Ich muss schon überlegen, was kommt denn noch, was mehr einspielen könnte als ein Minecraft-Film, weil so heißt er ja offiziell.
Ich glaube, das ist der Film des Jahres, also finanziell.
Avatar also vielleicht, aber Avatar hat eine kürzere Zeitspanne, ne?
Ja, und das ist halt so ein Familienfilm. Ich glaube, der ist ja nicht unrated, also dass du mit jedem reingehen kannst in Minecraft.
Das würde mich zumindest nicht wundern. Ich habe aber auch schon in der Elternbubble gehört, dass ein Thema, das du mir schon geteasert hast beim Minecraft-Film, Eltern sehr beschäftigt, weil er nämlich laszive Witze hat, die Kinder zwar gar nicht verstehen, aber Mütter und Väter sich davon angegriffen fühlen.
Ja, also erst recht so, ich habe den in der deutschen Synchro gesehen, okay? Mhm, und wenn dann so ein Satz fällt wie, du darfst bei mir den Deckel aufmachen und deinen Sack reinkloppen. Ey, ich sag, das ist wirklich 1:1, was Jennifer Coolidge zu Jason Momoa sagt. Mhm. Ja. Oder
es kann in der englischen Fassung auch gar nicht so anders sein, wenn du Jennifer Coolidge und Jason Momoa castest für eine Szene.
Oder wenn Jack Black und Jason Momoa einander reiten in der Luft. Aber
das habe ich gesehen.
Aber sie sind so vertauscht, dass es halt aussieht
wie 69.
Genau. Und dann reden sie auch von einem Man-Witch. Und wo es überall nach Gorgonzola riecht und so weiter. Also es ist schon ein bisschen komisch, stellenweise. Ja, ich habe den Film gesehen. Ich habe keinen Plan von den Games, so gar nicht. Ich dachte, ist das Lego, ist das SimCity, irgendwie sowas. Aber scheint ja gigantisch zu sein, was Leute dort bauen. Ich kann sagen, dieser Film ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist das wirklich. Also, ich habe lange nicht mehr sowas Albernes gesehen in meinem ganzen Leben. Aber ich glaube, das soll es halt auch sein. Das Einzige ist, es ist nicht nur albern, wenn es in der Minecraft-Welt ist. Es ist mindestens genauso albern, wenn es in der echten Welt ist. Was ich halt komisch finde. Es ist ein bisschen Mario Brothers meets,
ich dachte Jumanji in meinem Kopf.
Ja, nach dem Trailer. Nee, aber es ist mehr Tron meets Super Mario Brothers.
Okay, Tron, ja.
Übrigens, da ist auch ein neuer Trailer raus, aber darüber reden wir heute nicht.
Das habe ich vergessen sogar, aber ja, bitte lass es mal aufschieben, das Thema.
Was ich sagen kann, Jack Black ist genau das, was du denkst, was er ist. Mhm. Also 1:1. Er ist einfach nur Jack Black, der keine Ahnung, vorher ein bisschen, bei ihm hat es geschneit. Safe. dann haben wir...
Du meinst für den Film?
Vor dem Film, ja.
Also. Ah, okay, okay. Oder ist Jack Black doing Jack Black Stuff? Ich habe gehört, dass Matt Berry ursprünglich gecastet war für die Rolle, aber er konnte wegen Schedule-Problemen nicht. Nee. Kennst du Matt Berry?
Nee, muss ich mal kurz googeln.
Den kennst du garantiert. Der hat diese ikonische Stimme. Der hat in Disenchanted...
Das
Schwein gesprochen, den Prinz.
Das ist auch einer aus Taika Waititi's Crowd von Flight
genau, von of the Conchords. Ja, und die Serienversion von What We Do in the Shadows. Und er hat so eine coole Serie, die ich nie geguckt habe, aber die kenne ich nur durch TikTok. Weil da spielt er, ein Schauspieler spielt quasi sich selbst, der, um Geld zu verdienen, immer wieder Synchroarbeit macht. Und daraus ergeben sich immer sehr viele sehr geile Gags. Und Matt Berry finde ich fantastisch. Ich kann dem ewig zuhören, der hat einfach die tollste Stimme auf der Welt.
Naja, hier haben wir einfach Jack Black als Jack Black. Dann haben, okay. dann haben wir das diese Tochter von Amanda Waller aus Peacemaker. Die nichts zu tun hat in dem Film. Könntest du rausschneiden, wäre nichts Unterschiedliches gewesen. Du hast zwei Kinder, könntest du rausschneiden, sie haben überhaupt nichts zu tun im Film. Und wir haben Jason Momoa. Jason Momoa ist der Einzige, der schauspielt. Also, und er hat sichtlich Spaß. Also, irgendwie, der Film ist, mir haben Leute gesagt, es wird das schlimmste Stück Scheiße und so weiter. Ist es nicht. Aber man muss halt ganz genau wissen, was man da guckt. Es ist für mich so ein Acid-Trip für Kids. Es ist wirklich... ich habe auch gemerkt, stellenweise gab es halt sichtlich Sachen, die auf die Games anspielen, wo dann geklatscht und gelacht und gekreischt wurde. Ich habe halt die Referenzen null verstanden.
Warst du in einer Abendpremiere oder war das eine Pressevorführung?
Ich war in einer Pressevorführung, die Zugang für Kinder hatte.
Ah, okay. Weil das ist nämlich das Ding, was mich so beeindruckt hat, dann auf Social Media, weil die Wahrnehmung, also außerhalb der Kritikerbubble ist in dem Film besonders großer Diskrepanz zu der Social Media Reaction. Und da werden immer diese Clips geteilt mit dem Jubel und so weiter. Und dass es Avengers Endgame-ähnliche Zustände gewesen wären, teilweise in den Vorführungen des Kinos.
Ja, also bei uns war es komisch. Es gab Momente, die die Games referenzt haben, wo die Kids ausgetickt sind und auch irgendwie Sachen geschrien haben. Aber wenn es um die Gags ging, haben die Erwachsenen mehr gelacht als die Kinder. Aber das liegt halt auch daran, dass sie so sexuell aufgeladen waren. Ich weiß, dass ich bin normalerweise ruhig, selbst wenn ich lache. Aber als ein Gag gefallen ist, konnte ich es mir nicht verkneifen und habe laut gefragt, ist das R-rated? Ja.
Welcher?
Ja, das war dieser mit dem Sack in die Dingsbums hauen. Und später kam noch so ein ähnlicher.
Haben solche Gags nicht auch die Bud Spencer-Filme? Die sind ja auch nicht R-rated.
Ich glaube nicht ganz so krass. Also erst recht, die sind immer so, und jetzt kriegst du die Doppelgurke auf den Kopf oder so. Irgendwie sowas. Aber hier war halt alles irgendwie ein Synonym für Bumsen. Also alles. Ja, also es waren nur sexuell aufgeladene Gags, okay. Die so ein bisschen komisch waren. Und Jack Black singt natürlich.
Ja.
Weil, ist so. Aber ich musste den in Deutsch ertragen und da kommt es halt nicht rüber. Das heißt, ich kann die Songs nicht wirklich werten. Was ich sagen kann, Jason Momoa, der war witzig. Der macht ein bisschen... Thor ist, also Chris Hemsworth ist ja mittlerweile Typecast, seitdem er Thor so als Dumbass spielt. Aber Jason Momoa macht so ein bisschen was Eigenes daraus. Es ist für mich so eine, es erinnert ein wenig an Johnny Lawrence aus Cobra Kai. Weißt du, so ein Loser, der in den 80s hängen geblieben ist und da so sein Hoch hatte und dieser Zeit hinterher trauert. Nur es war nicht mal dem Sport, den er hinterher trauert, sondern der Tatsache, dass er ein sehr guter Gamer war. So. Und das ist es. Wie gesagt, ich finde den, für Kids ist der, glaube ich, cool. Für mich ist es nichts Besonderes, aber ich finde den jetzt auch nicht fürchterlich. Es ist für mich der Inbegriff von ich vergesse den jetzt, während ich drüber rede. So, aber ja.
Ich frage mich halt, wie die Popkultur damit umgehen wird, ob sie den vergessen wird oder nicht, weil er jetzt gerade doch so ein Phänomen ist, auch so ein Riesenerfolg. Jetzt schon erfolgreichster Videospielstart aller Zeiten, erfolgreichster Kinostart des Jahres. Ich bin echt gespannt. Es war aber auch klar, Weißt du, es gibt so eine ganz perfide Sache, die ich mal über Kriegsführung gehört habe. Und zwar, dass moderne Soldaten heutzutage lernen, sie sollen den Gegner nicht erschießen aus der Ferne, sondern schwer verletzen. Weil schwer verletzen nimmt mehr Gegner aus dem Kampf raus. Das bedeutet, wenn sich jemand schwer verletzt, dann gehen zwei andere Kameraden hin und ziehen den raus und beschäftigen sich mit ihm. Das heißt, du hast effektiv drei Leute aus dem aktiven Kampf rausgenommen. So. Und so ähnlich verhält es sich mit dieser Art von Filmen. Du willst ein Kind reinlocken. Was bedeutet das? Das Kind hat noch Freunde dabei und mindestens einen Elternteil, der auf alle Kinder aufpassen muss. Das heißt, das Geld, das du generierst, ist sehr viel höher, als wenn das ein Film nur für Erwachsene wäre, als wenn er wirklich R-rated wäre, weißt du? Und das finde ich halt so interessant, dieser kommerzielle Aspekt überhaupt noch trennen lässt von diesem popkulturellen Phänomen. Also für wen ist wirklich dieser Film?
Na, ich kann dazu nur eins sagen. Minecraft war der dritte große Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Wirklich so back-to-back. Und die anderen beiden sind hier auch noch auf der Liste. Und von den dreien war das der beste. Und das spricht nicht für den Kinozustand. Also die anderen beiden, über die spreche ich später ganz kurz, sind Schneewittchen und A Working Man. Mhm. Und die sind beide wirklich fucking furchtbar. Auf ihre ganz eigene Art und Weise sind die fucking furchtbar. Das war's zu Minecraft. Machen wir weiter, weil ich bin ganz gespannt, was du jetzt zu sagen hast, weil diese Serie war ja auch extrem kontrovers. Erzähl.
Ich weiß nicht, ob kontrovers das richtige Wort ist. Es hat halt jeder drüber geredet, wegen dem kontroversen Thema, das angegangen wird. Das ist Adolescence auf Netflix. Ich war da wirklich so eine Binge-Watch-Rausch, auch weil ich einen Umzug vor mit der Nase hatte. Und was man im Prokrastinieren machen kann, macht man halt. Also habe ich Adolescents an einem Abend komplett durchgebinged. Geht auch bei 4 Folgen unter einer Stunde. Da kann man das schon mal machen. Hast du denn auch schon davon gehört?
Ich habe sehr viel mittlerweile davon gehört. Ich habe auch vor, es irgendwann zu gucken. Es ist gerade einfach, ich bin zeitlich sowas von brutalst eingespannt mit so vielen Sachen. Ich freue mich zumindest, dass ich nächste Woche in der PV von einem Film bin, auf den ich mich richtig, richtig dolle freue und hoffe, dass das so ein Film ist, wo ich rausgehe und sage, yeah.
Für nächste Woche? Was ist denn nächste Woche?
Das darf man ja sagen, in welche PV man geht. Man darf ich habe ihn ja auch nicht gesehen, also ich kann nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Und das ist Sinners, zu Deutsch ist der zu Deutsch ist ja Blood in Sinners.
Ja, ja.
Ich finde, der sieht ganz toll aus und ich finde, Ryan Coogler hat massiv Talent, also Black Panther muss man jetzt mal außen vor lassen, aber so, was er mit Creed und Fruitvale Station gemacht hat, ich finde, der Typ hat megamäßig was drauf.
Und okay, wer auch was drauf hat, sind die Leute von Adolescence, muss man dazu sagen. Stephen Graham spielt die Hauptrolle, zumindest die des Vaters, und damit hat er einen großen Anteil an Screentime. Was ich auch mit Freude gesehen habe, ist, dass Brad Pitt das produziert. Warum habe ich das mit Freude gesehen? Also Brad Pitt produziert ja sehr viel, muss man dazu sagen. Das sieht man oft nicht. Ich glaube, selbst Three Body Problem war da auch einer der vielen Leute, die in den Credits standen als Produzenten. Das ist ja ein bisschen Reunion, weil die zwei haben was zusammen gemacht? Snatch. Dunkle Zeiten. Stephen Graham, den Schauspieler, kennt man als den Sidekick noch von Jason Statham, über den wir später reden.
In Snatch,
er war ja Tommy, benannt nach einer Kanone, wie er immer sagt, aber in Wirklichkeit nach einem russischen Balletttänzer. Weißt du nicht, das war die Introduction von ihm.
Ja, es ist so lange her.
Egal, Snatch gehört zu meinem Lieblingsfilm, den kann ich auswendig mitsprechen in der deutschen Fassung. Und Stephen Graham hat das produziert, es war sogar seine Idee, also er ist zumindest Mitcreator der Serie. Die hat zwei USPs. Der eine USP ist rein inszenatorisch. Jede Folge ist ein One-Take. Und zwar ohne Fake-Cuts. Ohne Fake-Cuts. Ich glaube, jede Folge gibt es auch 4-mal oder so auf irgendeiner Festplatte und sie haben sich dann immer für eine entschieden. Das ist erstmal ja sehr, sehr Eye-Candy, aber es ist auch tatsächlich, es nutzt dieser Geschichte. Weil wenn frühmorgens, und so viel kann ich schon verraten, weil das die Prämisse ist, frühmorgens wird die Tür von einem Familienhaus eingetreten von der Polizei und die nehmen das Kind mit. Ich weiß nicht mal, wie alt es war, es ist 2 Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, 11 oder so. Und sie nehmen das Kind mit, setzen es im Polizeiauto und fahren mit ihr, mit dem Kind zur Wache, um es zu verhören. Und das kann man dann natürlich, wenn das alles in Echtzeit passiert und alles sich in Echtzeit entfaltet und erstmal alle Leute unwissend sind, selbst du als Zuschauer unwissend bist, worum es überhaupt geht. Was hat dieses Kind angeblich verbrochen? Und dann wird sehr schnell klar, es, die Frage der Serie ist nicht, ob es das Kind gemacht hat oder nicht, sondern wie es so weit kommen konnte. Er hat es zweifelsfrei gemacht. Eine Mitschülerin ermordet. Das ist alles Prämisse, deswegen kann ich das ruhig sagen. Und das ist super intensiv, wenn du das alles in Echtzeit erlebst und dann diese Unsicherheit, wenn Leute warten, um mehr zu erfahren oder in einer Folge, die besonders aufwendig ist, wenn die Ermittler von Klassenraum zu Klassenraum in der Schule gehen und mit den Kindern reden, was denn passiert ist und ob sie was wissen, ob sie mehr erzählen können und du merkst auch schon, es sind komplett verschiedene Erzählebenen in diesen vier Folgen. Einmal geht es um die Festnahme, einmal geht es um die Schule, einmal geht es um die Familie, wie sie mit dem Aftermath klarkommt und einmal geht es um das Gespräch der Psychologin, die ein Gutachten erstellen soll mit dem Jungen. Und all das ist in Echtzeit. Und
ich habe gehört, der Junge spielt brutal gut.
Brillant. Also besonders brillant, weil seine beste Szene ist halt das mit der Psychologin. Also da kann er am meisten glänzen als Schauspieler. Aber wie kann man denn als so junges Kind so einen krassen One-Take so wuppen? Also das ist wirklich für mich mindblowing gewesen. Unabhängig davon war das aber sogar, finde ich, die einzige Episode, die nicht davon profitiert hat, dass sie ein One-Take ist. Weil alle anderen Sachen profitieren davon, weil die Location gewechselt wird, aber die Zeit auch mit dir vergeht. Also es gibt ja Stimmungsschwankungen innerhalb eines Tages. Und die kriegst du halt so komplett mit in der echten Zeit. Und wenn du das aber, wenn du nur in einem Raum sitzt oder im Wesentlichen nur in einem Raum und zwei Leute reden miteinander, dann verändert sich das Zeitgefühl nicht, ob du schneidest oder nicht. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, der war klassisches Directing besser gewesen, hätte aber das Konzept der Serie kaputt gemacht, also haben sie es nicht gemacht. Dafür mussten sie viel tricksen übrigens. Es gibt tolle Behind-the-Scenes zu dieser Serie. Zum Beispiel, sowas machst du ja normalerweise nicht in One-Take, weil irgendwann, du kannst mit der Kamera noch so oft um die Leute herumkreisen, der Schatten des Kamerateams fällt irgendwann auf die. Und was sie gemacht haben ist, sie hatten eine Software und haben, während die Kamera sich bewegt hat, das Licht verändert, sodass kein Schatten fällt. Und wenn du genau drauf achtest, statt unsichtbare Schnitte, wenn die Kamera hinter jemandem vorbeifährt, ändert sich das Licht, weil das in Wirklichkeit dann die Scheinwerfer sich automatisch gedreht haben und dann kann kein Schatten vom Kameramann auf den Jungen fallen. Aber wenn du genau drauf achtest, siehst du, dass das Licht auf einmal anders ist. Der Schatten fällt komplett anders. Die haben auch andere Tricks gemacht, wie die Kamera von Stockwerk 1 hoch zu Stockwerk 2 im Treppenhaus so hoch zu geben an den nächsten Kameramann. Und es sieht dann aus, als hätten sie mit dem Kameraarm wären sie da durchgefahren. Oder sie hängen die Kamera an Drohne und die fliegt dann durch die ganze Stadt und kommt irgendwo beim Tatort wieder an und filmt in die Fresse von Stephen Graham. Also auch mit Größen, mit Wechseln der Größeneinstellung und alles. Also es ist wahnsinnig inszeniert, aber durch das Thema, und das ist der zweite USP, nämlich die Auswirkungen von toxischer Maskulinität in der Social-Media-Welt auf Kinder, das ist halt mit diesem Ansatz, das so anzugehen, ist halt besonders intensiv. Und gerade was die Schule angeht, ich meine, wir sind jetzt schon ein bisschen älter, bei uns ist das ein bisschen her, aber als dieser One-Take in der Schule war, es gibt so viele Dinge, die man wiedererkennt, noch aus der eigenen Kindheit, aber nochmal so potenziert schlimmer. Und es trifft so ein bisschen auf das Weltbild, das man auch mittlerweile hat. Also wenn ich mit Kindern rede, wenn ich mir andere Dokumentationen anschaue über die Zustände in den Schulen, dann klingt das schon so wie, also so stelle ich es mir gerade vor. Oder nee, es hat nicht einfach mal Bild bestätigt, das hat mich noch mehr schockiert eigentlich. Und gleichzeitig bestätigt es das Bild, weil, aber nicht umgekehrt. Es ist nicht so, als würden sie, wie soll ich sagen, es wirkt nicht so super prätentiös, obwohl es prätentiös sein müsste. Mhm. Und es macht mich irre fertig und ich weiß, warum gerade alle Leute drüber reden, warum das weit oben in Netflix-Charts ist. Weil es ist einfach ein Abbild der Gegenwart, wie wir es noch nicht hatten. Und das geht so nur in Serienform, es geht gar nicht in Filmform. Und deswegen eine der intensivsten und besten Serien der letzten Jahre. Ja, tatsächlich. Kann ich nur, muss man mal erlebt haben, sag ich mal so. Adolescence.
Wow, weißt du, was man auch erlebt haben muss?
Ja.
stylisch, smart und nachhaltig durch die Stadt zu fahren. Und damit Werbung. Hear us out. Wir sprechen über Sushi Bikes.
Ja, Sushi Bikes, hear us out. Don't go, don't go. Come back, come back. Sushi Bikes, ja, E-Bikes. E-Bikes ist ein Thema, das mir im Alltag mittlerweile überall begegnet, wo ich auch drüber nachdenke, es auch mal selber wieder auszuprobieren, weil mein Bruder ist sehr begeistert von E-Bikes. Ich bin jetzt umgezogen erfolgreich und es ist eine Fahrradgegend, deswegen bietet es sich geradezu an. Und ich kann es euch auch nur empfehlen, weil bei Sushi Bikes, das könnt ihr ausprobieren. Ihr könnt es ausprobieren und zwar, wenn ihr, es gibt drei Möglichkeiten dazu. Wenn ihr in der Gegend, ich habe es hier vorliegen, Berlin, du, München, ich, Dachau, Köln, Hamburg oder Aachen lebt. Wenn ihr in einer dieser Städte lebt, dann kommt Sushi Bike sogar zu euch nach Hause für eine vereinbarte Testfahrt und ihr könnt sie ausprobieren. Die zweite Option ist, ihr besucht ein Sushi Cycle Hub in München oder Berlin. Da könnt ihr es ausprobieren. Da hat mich der liebe Robin, der mit uns diese Kooperation macht, auch eingeladen. Ich werde es wahrscheinlich wahrnehmen in München. Und das dritte ist, ihr könnt einen lokalen Testride-Partner vor Ort besuchen. Die findet ihr auf der Webseite sushi-bikes.com. Aber was ist denn das Besondere an Sushi Bikes, Yves?
Das Besondere ist, dass das Sushi-Bike das Fahrrad unter den E-Bikes ist. Das bedeutet, es sieht wirklich aus wie so ein Fahrrad und nicht so wie so ein aufgeblasenes, komisches E-Bike. Es ist so leicht wie ein Fahrrad und es kostet so viel wie ein Fahrrad. Und das macht es das perfekte Bike für die City und zum Pendeln.
Ihr könnt euch, wie gesagt, selbst ein Bild davon machen. Ich persönlich finde, es ist das schönste E-Bike, das ich je gesehen habe. Das sage ich ohne Witze. Und es ist sogar so, dadurch, dass es nur 1.499 Euro im Grundpreis kostet, unfassbar billig im Verhältnis zu anderen E-Bikes. Es ist geradezu die Hälfte zu vergleichbaren E-Bikes. Es wiegt auch nur 17 Kilogramm. Es ist damit auch viel leichter als andere E-Bikes. Es hat diesen abnehmbaren Akku, der aussieht wie so eine Trinkflasche. Mhm. Den könnt ihr sogar mitnehmen, was gleichzeitig bedeutet, ihr könntet einen zweiten Akku haben und den austauschen. Dann gibt es ein LCD-Display, Single-Speed-Motor mit 5 Unterstützungsstufen. Das alles ist Straßenverkehrsordnung konform.
Und Maki 3.0 Plus kommt sogar mit Schutzblechen und einem Ständer.
Gibt es auch in den Farben Black und Matcha Green, wobei Matcha ich besonders gut finde. Nicht nur zum Trinken, sondern auch, wie es tatsächlich aussieht. Aber macht euch selbst ein Bild. Es ist bis zu 25 Stundenkilometer schnell und hat integrierte Lichter. Auf der Webseite sushi-bikes.com findet ihr auch jetzt gerade den Frühlingsdeal. Ihr könnt aber auch mit unserem Rabattcode nerdkultur-50 könnt ihr sogar noch weitere 50 Euro sparen auf euer erstes Sushi-Bike. Nutzt den Link in unseren Shownotes oder unseren Code nerdkultur-50. Und damit Werbung Ende.
So, wir kommen jetzt zu einem Update. Wir haben mal vor ein paar Wochen über Daredevil Born Again gesprochen und wir waren positiv überrascht, dass Disney Plus das Erbe von Daredevil okay hinkriegt. Nicht so gut wie bei Netflix, aber du hattest damals schon die ganze Serie geschaut. Mm. Meine Stimme ist gerade gecrackt, als wäre ich im Stimmenbruch, aber dabei habe ich einfach nur rübsen müssen.
Aufgestoßen, ja.
Sorry, ja. In meiner
Sprache. Ich sehe es mehr, als dass ihr es hört.
In meiner Sprache heißt das rübsen. So, auf jeden Fall, wir beide waren uns einig, und das war ich war mir da schon einig, dass es nicht wirklich an Netflixes Qualität rankommt. Du hast was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, die erste Episode ist der Peak der Serie. Und
inszenatorisch, ja.
Ja, ich habe jetzt aufgeholt. Ich gebe dir recht. So,
du bist jetzt bei Folge von?
Folge 8, ich meine von 9.
Ach so, sind wir schon so weit?
Ja, ja. Also
hast du die Bullseye-Folge also gesehen? Die müsste jetzt ausgestrahlt sein.
Ja, also
Zeitpunkt Aufnahme.
Also, ja, deswegen dürfen wir auch spoilern, weil die Episode ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Es ist,
du musst doch jetzt nicht wirklich spoilern.
Okay, du meinst du die Bullseye-Folge? Welche genau?
Ja, also ich sag mal so, Bullseye kommt nicht nur am Anfang vor.
Okay, ja.
Okay.
Ja, habe ich gesehen. Und das war tatsächlich eine starke Folge. Ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch ordentlich Probleme mit der Show.
Mhm.
Womit ich aber gleich sagen möchte, die Serie ist immer noch anständig. Also, es ist jetzt keine Vollkatastrophe. Es ist nicht so schlecht wie die meisten MCU-Serien. Und die meisten MCU-Serien finde ich wirklich sehr schlecht.
Aber wir waren so ein bisschen auf dem Modus, es ist wahrscheinlich die beste MCU-Serie. Bist du immer noch bei dem Modus? Weil ich kann mir vorstellen, dass du Hawkeye doch präferierst.
Ja, also mir fehlt Ich glaube, dass das größte Problem, das die Show hat, ist, dass sie auf ewig und immer verglichen wird mit dem Original. Mhm. Und da ist sie halt in jeder Hinsicht schlechter als das Original. Und ich probiere, so pragmatisch wie möglich zu sein und sie so zu bewerten als das, was sie ist. Aber es ist halt auch verflucht schwer, so zu tun, als wenn das Original nicht existiert hätte. Und ich habe Schwierigkeiten, sowohl inszenatorisch als auch narrativ, als auch charakterbezogen habe ich so meine Problemchen. Und die häufen sich mehr und mehr, was ganz schwierig ist. Zum Beispiel, man merkt der Serie krass an vom Writing, dass die Idee, Netflix doch Kanon zu machen, irgendwann mittendrin entstanden ist und man dann ganz viel nachgedreht hat. Das merkt man. Mhm. Weil es gibt so viele Sachen, die keinen Sinn ergeben, wenn man das im Kopf hat, dass es Kanon ist. Es ist also Charaktermotivation. Zum Beispiel, und das ist nicht mal ein Spoiler, das ist kein Spoiler, weil Kingpin, der war ja so eine Cartoon-Figur in Hawkeye, ne? Mhm. Und Hawkeye ist Kanon und Netflix ist Kanon. Wie ist das möglich? Ja. Und man hat ja nicht mal erklärt, und das hat man einfach nie gemacht, weil es früher nicht der Plan war, dass das alles beides Kanon ist. Wie ist Kingpin eigentlich aus dem Knast gekommen von Season 3? So, es wird einfach nicht erklärt. Dann machen sie noch ein paar Sachen mit Vanessa, die krass gegen den Charakter sind, aber so richtig. Wo ich mir so denke, das passt ja überhaupt nicht.
Aber erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe, das ist eines meiner Hauptprobleme mit der Serie, wenn man alles gesehen hat? Sehr viele Figuren handeln gefühlt out of character, also sehr viele alte Figuren, aber auch sehr viele neue Figuren. Die werden erst so eingeführt und dann sind sie so, nee, jetzt hasse ich Vigilantes. Wo kommt das auf einmal her?
Ja, also ich verstehe da manches nicht. Gleichzeitig finde ich das Pacing der Show nicht wirklich gut. Also es gibt immer so pro Episode gibt es mindestens ein, zwei anständige Momente. Das stimmt schon. Aber ich glaube, die haben voll die falsche Lektion aus Netflix gezogen. Netflix war hier und da ein Slowburn, aber es war nicht ein Slowburn, um ein Slowburn zu sein. Was ich damit meine ist, alle ruhigen Momente waren wirklich krass wichtige Charaktermomente oder atmosphärische Momente oder Worldbuilding-Momente. Und hier hast du richtig das Gefühl, wir haben hier einfach Fillerzeit und machen da Sachen, die krass runtergedummt sind für ein Publikum, das wirklich nur MCU konsumiert, was ich doof finde. Und das nimmt dem Ding auch die einheitliche Vision. Es gibt sogar eine Füllerfolge, vor der du mich gewarnt hast, die in sich geschlossen nett ist von der Idee her. Aber die hat ja so krass den Mickey-Maus-Stempel drauf wie keine andere Episode, weil sie wirklich zwischendurch Werbung macht für andere Figuren und das sogar in Form von Spielzeugfiguren. Also das kann man sich ja wirklich nicht schlimmer ausdenken. Wenn ich das gesagt hätte, ja, hättest du gesagt, komm, Eve, du übertreibst.
Ja, aber es war ja anders. Ich habe dich ja gewarnt. Ich habe dir aber auch gesagt, ausgerechnet die Folge finde ich sogar, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, weil das mehr der ursprüngliche Ton der
Serie war. Das war safe, der ursprüngliche Ton. Das war, da gebe ich dir sowas von 100.000% recht. Das so wäre Case für Case die Serie gewesen, wenn sie auf Disney Plus wäre. So Matt Murdock, was erlebt er heute? So.
Ja, und zwar ohne, dass er Daredevil sein darf.
Genau.
Und dieses Nachhinein reinschreiben passiert halt ganz stark auch für mich in dem Moment, wo er sagt, okay, ich bin jetzt doch wieder Daredevil. Fuck it, fuck this. Und dann ist er Daredevil und das wirkt selbst für Matt Murdock gerade out of character, weil ihr habt gerade 6 Episoden lang so einen Hehl drum gemacht, dass er nicht einfach wieder Daredevil sein kann. Dann ist das einfach, weil er sagt, fuck it. Und das ist so, okay, ja, ist ein ganz komischer Bild.
Ich finde, was anderes wirkt wesentlich noch mehr out of character, was Matt Murdock macht. Und zwar, ich finde es ja eigentlich ganz spannend, dass das beste Narrative an der Serie ist die Parallele, die die Show zieht zwischen Wilson Fisk und Matt Murdock. Mhm. So, dass beide quasi gegen ihre Natur kämpfen, aber immer wieder dorthin zurückgebracht werden, weil sie das nicht loslassen können. Er so ein bisschen als der aggressive Mob-Boss und Daredevil als der aggressive Vigilante. Und da gibt's eine Szene, und ich probiere das so vorsichtig wie möglich zu beschreiben, dass das, weil es ist in der aktuellen Episode was passiert, wo ich mir denke, Matt Murdocks Headspace ist ja gerade sowieso so fuck it und fuck alles und bla bla bla. Und er redet ja auch schon fast offen darüber, dieses System, dem kannst du ja eh nicht mehr trauen und Anwalt sein in einer Stadt, die so korrupt ist, was ergibt das überhaupt für einen Sinn? Also er klingt ja schon mehr und mehr wie Frank Castle, was ja sogar Sinn ergibt, weil Frank Castle auch aufgetaucht ist, relativ früh in der Show. Aber dass er sich dann in einem Moment entscheidet, so richtig schützend vor Wilson Fisk zu stellen, ausgerechnet, wo er gerade in dem Headspace ist, und das auf eine Art und Weise, die nicht mal seine Regel brechen würde, wenn er das nicht machen würde, wo ich mir denke, das verstehe ich gerade nicht. So cool, dass diese Szene inszenatorisch ist, auf Charakterebene, da gibt's hier nicht wirklich Sinn für mich.
Nö. Es gibt auch physikalisch keinen Sinn. Ich weiß, es ist Marvel, es ist nicht wichtig, aber ich finde immer komisch in Filmen, wenn dargestellt wird, dass eine Gewehrkugel aufgehalten werden kann dadurch, dass sich jemand vor die Kugel schmeißt. Das gilt für Pistolenkugeln und auch nur, wenn sie einen Knochen treffen, aber es gilt nicht für Gewehrkugeln. Die geht durch eine Person durch wie durch Butter. Und das ist so, aber das ist nur der, keine Ahnung.
Ja, aber nicht nur das, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, diese Show hat ein paar Bilder im Kopf, ja, die ganz cool aussehen. Und sie schreiben die Serie so hin, dass sie diese paar Bilder kriegen, aber narrativ und charaktermäßig ergibt es manchmal gar keinen Sinn, dass wir da ankommen.
Das ist eine geile Idee. Bei der Szene nämlich wird auch viel mit Farbe gespielt.
Ja, da wird ja damit gespielt, die gleiche Symbolik gab es im Season 3 Finale, wenn du dich an ein sehr weißes Bild erinnerst, das ja auch eine Bedeutung hatte in der Netflix-Show und wie dieses weiße Bild am Ende befleckt war. Ruiniert wie eine Beziehung. Ruiniert wie eine Beziehung, die ganz klar ihr Ende dann finden musste am Ende von der Netflix-Show. Und darauf wird ja auch angespielt, wenn du dir den ganz weißen Anzug auch anschaust von Wilson Fisk, komplett mit weißer Fliege und das rote Kleid von Vanessa. Und wie dann dieser Anzug auch erneut getränkt ist. Das ist ganz klar angelehnt an die Netflix-Show. Nur, dass es keinen Sinn ergibt. Das ist aber ein cooles Bild. So. Und das Gleiche ist, also plotmäßig ist ja jetzt meine schlimmste Beschwerde Muse. Ja, also Muse ist eine fucking Zeitverschwendung. Ist ganz schlimm. Also das ist wirklich ein Bait-and-Switch. So, und es wird suggeriert, dass das so das wichtigste und größte und unfassbarste Hindernis ist. Und wie man damit umgeht, ist sowohl narrativ als inszenatorisch scheiße. Also ich war ja schockiert, weil mir hat der erste Kampf zwischen Daredevil und Bullseye richtig gut gefallen. Der Kampf zwischen ihm und Muse ist wirklich so Level wie modernes MCU auf der Kinoleinwand. Cut, 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 cut. Und es hat auch irgendwie was besonders Albernes, ein Daredevil und ein Muse in einem hell beleuchteten Apartment in ihren roten und bunten Klamotten zu sehen, wie sie sich verhauen. Das sieht irgendwie nicht gut aus.
Sieht ein bisschen aus wie ein Wrestling-Match.
Ja, zum Beispiel, also jetzt als Gegenbeispiel, in Netflix, der große Showdown in Season 3 war ja auch Kingpin, Bullseye und Matt Murdock. Und es war auch in einem beleuchteten Esszimmer. Das haben die besser gelöst. Aber ja, alles in allem, bevor wir uns da jetzt zu lange aufhalten, ich finde die Serie immer noch okay, aber ich verstehe alles, was du gesagt hast und ich unterschreibe das zu 100%. Ich finde es keine Zeitverschwendung, aber als riesen Daredevil-Comic und Netflix-Fan, ja.
Man könnte auch sagen, wir sind ein bisschen enttäuscht, wie diese Serie mit ihren inneren Dämonen umgeht. Es ist aber nicht der Hauptgrund, warum ich das in den Titel geschrieben habe. Aber einer der Hauptgründe kommt jetzt, nämlich Limp Bizkit und Dämonenjagd. Es geht um Devil May Cry, die Serienumsetzung, sogar eine zweite Serienumsetzung, das wusste ich gar nicht. Es gab schon mal ein Anime vor 20 Jahren zu Devil May Cry 3. Und das ist eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 2. Und ich habe gehört, du hast es auch gespielt.
Devil May Cry ist für mich der Hammer. Diese drei originalen Games hoch und runter gezockt. Das zweite ist einfach nur Fun ohne Ende, aber hat gar keinen Plot, ist mega hirnlos, aber macht mega Spaß. Das erste hat noch den perfekten Mix aus Horror und Action, das finde ich auch sehr geil.
Weil die Kamera, wie ist in Resident Evil, weißt du noch, die war
so
statisch.
Ja, ja, und da gibt's halt auch echte so Spooky-Sequenzen, die ich cool fand. Und der dritte Teil ist einfach der beste. So diese Backstory Virgil, Dante. Virgil war ewig lange mein Gamer-Name überall.
Echt?
Ja, ja, voll.
geil.
Ich liebe Devil May Cry. Ich kann mich sogar damit schmücken, Teil 1, Teil 2 und sogar Teil 3 im legendärsten Schwierigkeitsgrad durchgezockt zu haben. Also,
okay.
Und das hat sehr viele Stunden gedauert.
Man könnte sagen, wenn du heute noch so ein krasser Gamer wärst, hättest du in all diesen Spielen Platin geholt.
Ja.
PlayStation-Trophäe. Ich habe den dritten Teil auch sehr gerne und viel gespielt. Ich bin nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, habe ich es, glaube ich, nicht geschafft. Oder
es
nicht
ist versucht. So schwer, weißt
ja,
du?
Ja, eben.
Weißt du, selbst das zweite Level allein in der Stadt, wo du auf den Freaks so ein bisschen rumreiten kannst und dann auf schießen kannst. Ey, so ein Mid-Level-Bad-Guy, wenn er dich zweimal erwischt, bist du tot.
Also die Spiele lebten halt von der coolen Spielmechanik, aber auch natürlich von dem Style. Also wenn etwas Style over Substance ist, dann waren es diese Spiele. Und ich glaube bis heute, wenn ich mir in einem Videospiel einen Charakter selbst designen kann, komplett from scratch, er hat zu 99% weiße Haare. Und das hat auch mit Dante zu tun aus Devil May Cry. Ich fand diesen Style schon immer cool. Und wenn ich mir selber Charaktere baue, dann sehen die auch so aus. So, daher kommen wir. Gute alte PlayStation 2 Zeit. Ich glaube, alle, die ersten drei Spiele waren alle PlayStation 2.
Ja,
ne?
Ja, alle.
Die späteren Spiele habe ich nur reingespielt. Ich habe das DMC gespielt, das von Fans eher so gehasst wird. Ich habe da nur reingespielt. Ich verstehe das schon, weil das spielt man nicht von Anfang an Dante. Das ist schon mal eine saudoofe Entscheidung. Und das danach soll wieder ganz gut sein, habe ich, glaube ich, gehört. Aber das habe ich nicht ausprobiert. Ich muss mal irgendwann wieder an Devil May Cry reinkommen. Ich glaube, weil vom dritten Teil gab es da nicht auch ein Remaster oder so? Also,
ich weiß,
dass man es zocken kann.
Es gab eine Special Edition auf der PS2 sogar, wo du das Spiel aus der Sicht von Virgil zocken kannst.
Ja, die hatte ich. Ich hatte die Special Edition. Ich habe es dann nur ein bisschen mit Virgil gespielt, weil es halt schon ein ganz anderer Style war. Aber Virgil selber ist halt auch schon so cool, das stimmt.
Der ist unfassbar. Und der wurde ja auch als Nelo Angelo eigentlich eingeführt in Teil 1. Es war so ein bisschen dieses Vader-mäßige. Man lernt ihn so kennen und das Prequel zeigt dir ungefähr, wie er so geworden ist. Und das fand ich halt mega cool. Auch die Musik, unfassbar. Also ich hätte mir tatsächlich ein bisschen gewünscht, dass sie diesen Song, der ja extra performt wurde für Devil May Cry 3, dass sie den auch in die Serie eingebracht hätten. Also
welcher Song war das?
Oh, ich hab den nicht mehr.
Es ist eine große Soundtrack-Liste für die Serie, ne?
Ja, aber die hatte.
Also ich weiß es nicht, ob ich den wiedererkannt hätte.
Es war so ein Chorgesang.
Ich glaube nicht. Ich hab ja vieles auch wieder gestrichen aus meinem Kopf. Es hat ewig gedauert, bis ich kapiert habe, dass die Figur, eine der Hauptfiguren der Serie, Mary, die Lady ist, aus Devil May Cry 3.
Ja.
Die hatte ich ja komplett aus meinem Gedächtnis auch gestrichen und dann hat Dante sie so auffällig die ganze Zeit immer Lady genannt und das irgendwas ist da. Ich muss das mal kurz googeln. Also ach so, das ist diese eine Figur aus Devil May Cry 3, die da auch ein bisschen anders aussieht, sehr viel anzüglicher aussieht, aber auch das hatte ich aus meinem Gedächtnis gestrichen. Die Serie, jetzt auf Netflix, ich glaube seit letztem Wochenende oder so, ich habe mich irre drauf gefreut, wegen einer einzigen Sache, wegen dem Intro. Die haben statt einen Trailer als allererstes einfach das Intro der Serie released. Auf YouTube findet ihr das. Ich kann es euch nur empfehlen, mal Devil May Cry Intro Netflix zu googeln, weil das ist mit Limp Bizkit unterlegt, mit Roland.
Ja. Muss aber auch dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass Netflix das jetzt macht. Das machen die jetzt häufiger. Die veröffentlichen einfach das Intro ihrer Show. Das haben sie auch damals mit dem Live-Action-Cowboy Bebop gemacht, wenn du dich erinnerst. Du und ich, wir waren gerade im Restaurant in Berlin. Ich habe dich eingeladen zum Armenia. Und da meintest du, guck mal, Eve, auf YouTube, Cowboy Bebop. Und das werde ich nie vergessen.
Das ist immer witzig, wenn du mich nachmachst. Guck mal, Eve.
Da habe ich dich genötigt, Wodka zu trinken an dem Abend, weiß ich noch.
Ja, ich weiß.
Auf jeden Fall, ich habe nur kurz reingeschaut. Fand's aber ganz cool soweit. Also, ja.
Es du meinst ist die halt, Serie, nicht das Intro. Das Intro fandst du wahrscheinlich auch sehr cool.
Die Serie meine ich nur. Es ist für mich schwer einzuordnen, weil du hast recht, es ist ja im Grunde genommen ein Prequel zum Prequel. Also es spielt noch vor den Ereignissen von Devil May Cry 3.
Ja.
Was ja ein Prequel ist zu Devil May Cry 1.
Es soll auch viele Lore-Widersprüche geben, aber ich kenne mich da zu wenig aus. Also Devil May Cry Lore, ich habe es nicht wegen dem Lore gespielt. I don't care. Ich habe aber da dann gesessen als jemand, der oberflächlich Fan der Spiele ist und habe auch viele Sachen sofort wiedererkannt. Und so auch dann auch geahnt, in welche Richtung es geht. Zum Beispiel, wenn jemand das Sword of Sparta raubt, ganz am Anfang. Da gucke ich es an und denke, Moment mal, ist das nicht das Schwert, das ich in den Spielen immer geschwungen habe? Also ahne ich, dass es mal irgendwann den Besitzer wechseln wird. Solche Geschichten. Ansonsten, ich finde es auch schön, wie es damit spielt, dass es ein Prequel zum Prequel ist, weil es hat totale End-90er, Anfang-Nuller-Jahre-Vibes. Also auch wegen der Musik natürlich, ne? Limp Bizkit, Roland müsste Anfang der Nullerjahre gewesen sein.
Mhm.
Ich sage mal Leuten, die spielt in den 90ern, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Es könnte auch Anfang der Nullerjahre sein, weil da haben auch noch alle Leute Röhrenbildschirme benutzt. Aber das ist auch nur ein Gimmick ganz am Rande, weil es eigentlich gar keine Rolle spielt, weil dafür ist zu außerweltlich die Technologie auch. Ich finde bei der Serie ein bisschen schade, dass Dante gefühlt nicht die Hauptfigur ist.
Oh, so weit
gefühlt
bin ich doch
nicht. Gefühlt ist er, der Uwe da auch dabei ist.
Oh, nee, das ist ja doof.
Also mehr Charakterentwicklung, also wirklich Entwicklung und Charaktermomente haben eigentlich der Bösewicht, White Rabbit, den ich aber sehr cool finde. Sehr Anime-Style, also ein Typ mit Hasenkopf.
Ach so, ich habe gehofft, dass der nicht die ganze Zeit da ist. Ich habe den nur am Anfang gesehen, diesen Hasen, und ich habe gehofft, dass es nur so ein Henchman. Aber nein, der ist wirklich so der
Hauptbösewicht. Der ist der Hauptbösewicht ich finde den wahnsinnig cool.
Echt?
Der kriegt aber auch noch eine richtige Origin-Story. Ich muss dazu sagen, es sind 8 Folgen, glaube ich. Es gibt eine Special-Folge, die hat zur Hälfte gar keinen Dialog und ist nur Musikvideo.
Aber
hat
das ist
einen
wahrscheinlich
ganz
das
anderen
Beste.
Style.
Aber das ist wahrscheinlich das Beste.
Nee, ich finde nicht das Beste, aber ich finde die ganz cool, diese Folge, weil sie so einen guten Breaking Point darstellt. Die Serie ist sehr oberflächlich bis zu dieser Folge und dann hast du sehr viel mehr Hintergrund zu dem Bösewicht und sehr viel mehr Hintergrund zur Lady, also zu Mary. Und dann hast du auf einmal eine emotionale Fallhöhe bei den Folgen. Es ist halt leider erst bei fortgeschrittener Serie interessiert sich wirklich, wie es weitergeht.
Mhm.
Das ist ein bisschen schade, aber ich finde es schön, dass die Serie den Turn noch schafft, weil Dante selber ist halt mehr so wie ein Deadpool, der aber auch dabei ist. Der reingeworfen wird, der Sprüche klopft, der natürlich oberflächlichen Entwicklung durchmacht, die aber ganz, ganz, ganz am Rande ist und wirklich in your face. Also nach dem Motto, wenn du dich jetzt in Dämon verwandeln kannst, bist du offensichtlich eine andere Person als vorher.
Aber ich habe eine Frage. Also hast du schon zu Ende geschaut?
Ja, ich habe es gestern Nacht zu Ende geschaut.
Dann habe ich eine Frage. Weil bei Dante, was ich immer so cool fand in den Videogames, er ist ein Sprücheklopfer, stimmt, aber da ist so ein ordentlicher, so eine ordentliche Schicht an Schmerz und an Pathos, weil er sich ja ein bisschen sträubt vor seiner Herkunft und so weiter.
Ja.
Kommt das auch noch ein bisschen zum Vorschein? Okay, gut. Weil
das ist ein ganzes Ding, dass da tief drin ein Trauma ist. Ich finde aber, sie nehmen sich zu wenig Zeit für ihn und zu viel Zeit für Mary. Nicht mal für den Bösewicht. Wobei das mit Mary ja irgendwie auch gut gemacht ist. Nur ich schaue halt eine Devil May Cry-Serie, schaue ich nicht wegen dieser Nebenfigur Lady, sondern schaue sie wegen Dante und wie er stylisch Dämonen schnetzelt. Ich muss mal aber dazu sagen, wenn er in jeder Szene einfach nur stylisch Dämonen und andere Dämonenjäger schnetzelt, wo ist dann der Mehrwert der Serie, außer dass es cool aussieht? Dass es cool aussieht, liegt daran, weil es von den Machern ist, von der Castlevania-Serie auf Netflix.
Davon habe ich ja die ersten 2 Seasons gesehen.
Die ist halt auch sau.
Die ist richtig gut. Also die ist richtig. Ja. Die ersten 2 Seasons waren der Hammer. So,
Ich habe nur die erste gesehen, aber ich fand's super.
Die zweite ist noch besser. Die zweite ist noch besser. Weil die zweite ist halt wirklich der Showdown mit Dracula. Und das ist ziemlich cool.
Man muss dazu sagen, das sagt aber auch aus, das ist kein Anime. Also man denkt, es ist Anime-Style, das ist aber aus Südkorea und damit per Definition nicht Anime. Die Südkoreaner haben ein bisschen anderen Ansatz. Wie hat der liebe Kollege Nino mir gleich gesagt, weil er kein so Fan von dem Artstyle ist, er hat gesagt, ja, die Outlines sind viel dünner als bei den Animes. Und ich so, hä, wirklich? Und da habe ich so, okay, jetzt sehe ich, was du meinst. Es ist ein leicht anderer Stil. Es ist auch ein Stil, der sehr viel von Computeranimation lebt. Man merkt es bloß nicht. Das sorgt aber auch dafür, dass es halt ein schöner Hybrid ist zwischen 3D-Animation und 2D-Technik. eigentlich finde ich es relativ ideal. Ich finde, die Serie sieht wahnsinnig cool aus, hat coole Musikvideo-Elemente, ist aber super klischeehaft und oberflächlich. Und es wird erst im letzten Drittel, greift es mich auch emotional. Es hat mich sogar mit dem Ende so gegriffen, dass ich gerne weitergeguckt hätte. Wenn es schon eine zweite Staffel gäbe und noch ist, glaube ich, keine offiziell bestätigt, würde ich sofort weiterschauen. Und der Voicecast ist auch super, muss man sagen. Und ein Grund mehr, sie zu gucken, auch für dich. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, nicht so weit gekommen. Hast du den Vice President schon gesehen?
Nein. Wie gesagt, ich hatte,
Es gibt halt, der Vizepräsident spielt eine wichtige Rolle. Und der ist halt dargestellt wie so ein Bösewicht in Metal Gear Solid. Hat einen Anzug an, Handschuhe, Brille. Mm. Ist shady, sehr gläubig. Und der wird gesprochen von Kevin Conroy.
Ah, cool.
Und das ist die letzte Sprechrolle, die er hatte, bevor er gestorben ist. Und deswegen ist sogar, das ist mir aber nicht aufgefallen, es gibt additional voice, additional Aufnahmen von einem anderen Actor für diese Rolle. Aber angeblich auch nicht AI-enhanced und nichts. Da hat sich der Serien-Creator dagegen gewehrt. Der hat eben auch Castlevania gemacht. Der hat aber auch Adi Shankar. Was hat er noch gemacht? Das habe ich vorher extra nachgeschaut. Der hat Sachen gemacht, die bei dir auch sehr im Gedächtnis sind. Warte, ich sag's dir gleich. IMDb. Es war etwas, wo ich noch dachte, das musst du Eve erzählen. Also der Macher ist eigentlich indischer Herkunft. Und hat halt auch Castlevania gemacht. So, jetzt habe ich den Namen natürlich komplett falsch hier eingetippt. Hier wird noch selber gegoogelt. Er hat Castlevania gemacht. The Great Dread hat er gemacht.
Mm.
Dread, also der zweite Judge Dredd-Film. Und das ist mir deswegen auch so im Gedächtnis geblieben, weil das ist auch eine Schwäche, aber vielleicht auch Stärke der Serie. Ich finde, bei jeder coolen Szene, die es gibt, bei jeder coolen Szene, sehe ich, wo es herkommt. Ich gucke die Szene an und denke, das ist aus Blade 2. Das hier, der Fahrstuhl, das Hochhaus, das abgeriegelt wird, das alles aus Dread. Also hat man sich selber geklaut. Das hier ist sehr aus Deadpool. Das hier ist aus Matrix Reloaded eindeutig. Also eigentlich rezitieren sie sich komplett durch die Popkultur und machen damit wenig eigenes Neues. Das mag ein Nachteil davon sein. Aber dafür machen sie auch, greifen nicht in den schlechtesten Pot, um da rauszuklauen. Deswegen kann ich es vorsichtig empfehlen, da mal reinzugucken oder aller wenigstens das Intro, einfach weil es cool ist.
Und wenn wir schon darüber reden, bei sich selber zu klauen.
Ja.
Und sich selber seine eigene Legacy zu verkacken mit Anlauf und mit Ansage. Ja. Dann sind wir im Hause, im Maushaus angekommen. Ich spreche über Schneewittchen. Mhm. Also Leute sagen, dass dieser Film fürchterlich, kacke, schlecht gespielt, hässlich, gruseliges CGI hat, keine Chemie unter Charakteren, zwei Hauptfiguren hat, die nicht gut schauspielern, die schlechteste Performance aller Zeiten von Gal Gadot. Und zu all diesen Leuten kann ich sagen, ihr habt recht. So, es ist wirklich Folter. Es ist Filmfolter im größten Ausmaß. Und das ist jetzt mal abseits von der Tatsache, dass Rachel Zegler ihre eigene Karriere so hart torpediert hat, dass der Produzent des Films wirklich zu ihr kommen musste, um ihr zu sagen, hör auf, den Film zu hijacken für deine Politik und für deinen Narzissmus, was mittlerweile ja schon public ist. Nein, der Film ist auch für sich genommen einfach nicht gut. Was ich sagen kann, alle, die befürchtet hatten, dass das wirklich komplett aufs Original scheißt, so, wir nehmen die Love Story raus, wir nehmen die Zwerge raus, das ist gar nicht der Fall. Der Film ist schon ein bisschen Beat für Beat das Original. Nur, ursprünglich sollten das nicht 7 Zwerge sein, sondern, ich glaube, 7 Magical Beings. Und da wurde ja dieses fürchterliche Foto veröffentlicht mit diesem scheiß Kostüm. Diese Figuren kommen im Film vor und es sind 7 Räuber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Reshoots sind, weil man hatte die on set und hat gesagt, ja, das waren immer die 7 Räuber, das waren niemals die 7 Zwerge. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil es sind auch 7. Weißt du, ja, es sind auch 7.
Es wirkt schon sehr Gaslighting-mäßig.
Ja, ja. Und jetzt sagen alle, nein, dieses Bild, das hätten nie die Zwerge sein sollen. Ha, sieht doch scheiße aus. Aber das, was wir als Zwerge kriegen, das ist wirklich Albtraummaterial. Also das ist was, da würde ich Dante anheuern. Dicker, die sind in meinem Schlafzimmer, kannst du bitte kommen? So. Gal Gadot ist fürchterlich, hat aber zumindest Charisma. Rachel Zegler ist passabel, ist aber charismafrei. So. Und es ist wirklich eine schlechte Entscheidung nach der anderen in diesem Film. Und dazu kommt, dass der fucking hässlich und fucking lang ist. Also ohne Witz, der ist hart gefloppt. Der ist so gefloppt, dass Disneys Rapunzel Live Action jetzt gecancelt wurde.
Ja, zum Glück, weil ich finde, Tangled ist einer ihrer besten Filme der letzten 10, 15 Jahre. Oder der ist ja älter als 10 Jahre.
Und ich wette, im modernen Disney hätte man einen Glatzkopf für Rapunzel gecastet.
Sorry. Also kurz drüber nachdenken. Aber ich glaube, der letzten 20 Jahre, mir fällt gerade ein, Disneys Rapunzel, der müsste Ende der Nullerjahre gewesen sein, ne?
Ja, ja.
Aber ich finde den toll. Ich liebe diesen
Film. Ich mag den auch.
Und ich weiß nicht, warum der ein Live-Action-Remake bräuchte.
Du, ich sag's mal so. Selbst wenn es jetzt nicht nerven würde, und es nervt ja. Ich meine, es nervt jetzt offensichtlich. Man kann das ja auch nicht mehr ignorieren. Es nervt Leute, wenn sie alle zwei Sekunden Klassiker nehmen und sagen, wir machen die jetzt für ein modernes Publikum und das ist alles toxisch und all. Ich denke mir, wenn du die Vorlage so krass fucking hast und dass das dein ganzes PR-Ding ist, wie krass du die Vorlage hast und dass du es jetzt besser machst, ja, dann bist du der Falsche für den Job. Muss ich einfach sagen, dann mach was anderes. Weißt du, du hast es doch offensichtlich. Ja? Aber
du, ganz ehrlich, warum reden wir da überhaupt die Vorlage? Weil wer hat denn das letzte Mal, also ich kann mich gar nicht erinnern, Schneewittchen gesehen zu haben. Ich habe den bestimmt gesehen.
Naja, man darf nicht vergessen, Schneewittchen, der originale Film, ist wirklich wichtig. Was ich damit meine ist, er ist der Film, der Disney gemacht hat zu dem, was sie sind. Weißt
ja,
du?
Das schon. Da, ja, klar, aber abseits dieser Wichtigkeit, das ist so ein bisschen wie Goethes Faust. Das ist super wichtig, aber die wenigsten haben es gelesen. Weißt du, was ich meine?
Ja, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus will. Selbst wenn diese politische Komponente nicht da wäre, weißt du?
Ja.
Selbst wenn sie sagen, wir sind stolz und wir lieben das und wir finden das alles klasse und wir machen es, wie es im Original war, selbst dann hätte ich keinen Bock auf diese Filme, weil es ist so faul. Es ist so krass faul, einfach seinen Backend-Katalog durchzugehen und uns die gleichen Filme nochmal zu machen. Ja. Und ich sag's dir, selbst wenn das auch, ich glaube, das wird aufhören, dass sie jetzt Filme vermarkten, indem sie erstmal preemptively die Liebhaber des Originals ans Bein pissen. Das wird aufhören. Aber diese Live-Action-Remakes, die werden nicht aufhören. Ich sage, es wird nicht lange dauern und wir kriegen jetzt schon Frozen als Live-Action-Remake. Was sagt mir das? Die Tatsache, dass obwohl Moana 2 nicht mal ein Jahr ist es her, dass der im Kino ist, Moana 1 kriegt ein Live-Action-Remake und sogar mit den gleichen Schauspielern, die den Voice-Cast geben. Da denke ich mir, why? Einfach why? Und auf der einen Seite brillant, dass ihr mit den gleichen Filmen, die ihr einfach zweimal macht und einmal mit Low Effort und einmal, dass ihr so viel Geld damit verdient habt. Cool. Ohne Witz, ich will sehen, dass bei König der Löwen die alten Songs, die gespielt wurden, ich will sehen, dass da irgendjemand im Tonstudio war und wirklich einen neuen Song aufgenommen hat. Never ever. Ihr habt den Soundtrack einfach auf Play gedrückt und fertig. Aber ja, also Schneewittchen ist kacke. Und weißt du, was auch kacke ist? Electric State. Electric State ist für mich in gewisserlei Hinsicht schlimmer als Schneewittchen. Weil Schneewittchen ist so schlimm, wenn du diese Zwerge siehst, dass du zumindest Albträume davon kriegst. Electric State ist eine 300 Millionen Dollar Katastrophe auf Netflix. Es ist der Inbegriff von als Film. Ja, also wenn das ein Rating wäre, das ist Electric State. Die Scheiße ist von den Russo-Brüdern, hat Millie Bobby Brown und Chris Pratt, springt auf den 90s-Train, weil der 80s-Train langsam ausgelutscht ist, hat eine Story, die wirklich nur darin besteht, dass Leute von A nach B rennen und dabei animatronische Wesen treffen. Du siehst Woody Harrelson als Mr. Peanut. Klingt so viel geiler, als der Film irgendwas daraus macht. Der Film weiß auch nicht, ob er sich ernst nehmen soll oder nicht. Tonal ist das all over the place. Und gefühlt jeder Schauspieler, den du je gekannt hast, in je irgendeinem Projekt, hat zumindest einen kleinen Cameo, weil die dort so eine Technologie haben, wo die, kennst du die Community-Folge in Season 6, wo diese Sträflinge immer auf iPads zu sehen sind?
Ich erinnere mich nicht, aber ich habe die natürlich gesehen.
Ja, also so treten hier halt Figuren auf. Und deswegen Giancarlo Esposito hat safe irgendwie mal einen Nachmittag in seiner Besenkammer verbracht und denen dieses Footage gegeben. Und das gleiche gefahren. Also es ist wirklich.
Ach, stimmt. Also ich erinnere mich durch den Trailer, in Electric State können Leute ihre Persönlichkeit auf Roboter übertragen und dann siehst du nur ihr Gesicht auf so einer auf so einem Monitor, der auf dem Kopf ist. Ne?
Genau.
Ja.
Chris Pratt ist genau das. Chris Pratt ist genau das, was du denkst, was er ist. Und zwar eine weitere Version von Owen aus Jurassic World.
Mhm.
Also, ich will nicht Star-Lord sagen, weil Star-Lord hat Tiefe. So, also er hat halt die Chris Pratt-Isms drin und ist ein bisschen quirky. Und alles, was du denkst, wenn du Chris Pratt auf Autopilot sagst. Millie Bobby Brown weint sehr viel, also ist sie auch auf Autopilot.
Ja.
Nein, der Film ist scheiße. Stanley Tucci macht alles für einen Paycheck. Ich weiß nicht, wieso. Also erst in Transformers 4 mitspielen und dann das. So, der will's halt, der will zeigen, ich bin so ein guter Schauspieler, ich rette Filme, die kacke sind mit meiner Präsenz.
Ich find's halt schon so komisch, du hast halt einen Film, der 300 Millionen kostet, für den Netflix sehr viel Werbung macht, einer der teuersten Filme aller Zeiten. Und ich hab den, ich meine, ist klar, es gibt überall negative Kritiken und so weiter, aber schon nach der Trailer-Kampagne hatte ich so das Gefühl, ich habe eigentlich keine Lust, das zu gucken. Und ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe den natürlich auch nicht auf der Watchlist.
Nee, muss
und ich habe meine Zeit lieber mit den ganzen Serien verschwendet, die ich gesehen habe.
Nee, ich habe verschwendet. Du hast genutzt.
Ja.
Also ich muss dir wirklich sagen, weißt du, sowas wie Schneewittchen, ich würde dir das schon fast empfehlen. Ja, dass du aber nicht dafür Geld zahlen auf jeden Fall. Aber ich würde es dir empfehlen.
Ich gehe fest davon aus, dass meine Flopliste des Jahres sehr anders aussieht als deine, weil ich diese Filme gar nicht gucke.
Weil ich schlimmere Filme gesehen habe, ja.
Ja.
Aber Electric State ist wirklich so. Also, das hat ja gar nichts. Das hat keine Handschrift, das hat keine Ästhetik, das hat nichts. Es ist ein ganz großes Vakuum an nichts.
Ja.
Und das macht es für mich so viel schlimmer. Weißt du, wenn es jetzt so ein Film wäre wie Madam Web oder andere so schlechte Filme, die halt so scheiße sind, dass du und ich halt den Spaß unseres Lebens haben, da hätte ich schon fast Respekt vor der Nummer. Aber das ist so ein vergessenswerter Scheißdreck.
Oh.
So, deswegen, ich will gar nicht mehr darüber reden. Ich will hören, was Paradise ist.
Paradise war eine der Serien, mit der ich meine Zeit verschwendet habe. Ich muss Shoutout geben an eine Kollegin Bea vom Moviepilot. Weil ich habe ja so einen Serienmodus, ne? Ich habe Adolescence geschaut, ich habe Severance geschaut, ich habe, jetzt muss ich kurz überlegen, ich komme mal kurz meine Liste. Da war noch irgendwas, was ich geguckt hatte. Ich komme gerade nicht drauf. Irgendeine andere Serie, die ich gerade, vielleicht war es Daredevil. Auf jeden Fall hatte ich gerade 3 von 4 Serien abgehakt und sie hat so ein Posting gemacht auf Instagram mit 4 Serien, die sie gerade geguckt hat, die alle toll sind, die sie empfiehlt. Und eine davon war Paradise. Und ich habe schon vorher gehört, schau mal Paradise, es macht Spaß und so weiter und so fort. Das ist eine Mystery-Serie zum gut weggucken. Und dadurch, dass wir so einen Abgleich in der Liste hatten, ich mir dachte, okay, jetzt sind wir ja auch nicht genau gleich, bis auf die eine Serie, die ich nicht geguckt habe, dann gucke ich es halt mal. Und dann habe ich es angeschmissen, wirklich nur angeschmissen. Ich will mal reingucken, so die erste Folge. Habe bis tief in die Nacht, glaube ich, die ersten 4 oder so geschaut. Und dann am nächsten Tag den Rest. Also cool. Das war so mein Wochenende mal.
Worum geht's?
Das ist das Ding. Kann man so viel verraten? Also erstmal die Hauptrolle spielt, wie heißt er nochmal? Die einzige Person, die richtig gut war in Predator Upgrade, der den Vater spielt.
Boyd Holbrook.
Der am Anfang spielt von Black Panther, der Vater, der umgebracht wird. Wer heißt der? Sag mal, siehst du, das passiert, weil
warte. Ich warte, willst du gerade Keegan-Michael Key sagen?
Nein, der Typ,
weil der spielt ist, nicht in Black Panther mit.
Nein, der heißt Steel, glaube ich.
Hä, der spielt in Predator Upgrade mit?
Ja.
Und in Black Panther.
Und in Black Panther. Warum komme ich jetzt, ich bin nicht multitaskingfähig, ich gebe das schon hier ein. Sterling K. Brown. Ich finde Sterling K. Brown ziemlich gut. Den finde ich wirklich immer gut, egal in was ich ihn sehe. Und er spielt hier die Hauptrolle. Und er spielt einen Secret Service Agenten, also einen Beschützer des Präsidenten. Mhm. Und man darf wirklich nicht zu viel verraten. Der Präsident wird gespielt von James Marsden, also von Cyclops. Mhm. Der hat auch mal in einem Film, hat er doch auch schon mal John F. Kennedy gespielt. Und er hat so ein bisschen diese Vibes von John F. Kennedy. Charismatischer, relativ junger Präsident. Und der stirbt einen sehr mysteriösen Tod. Also er stirbt einen mysteriösen Tod, es war offensichtlich ein Mord. So, es gibt einen Mordkomplott. Mhm. Und der Secret Service Agent versucht rauszufinden, was dahinter steckt. Das ist der normale Krimi-Mystery-Anteil. Der eigentliche Mystery-Anteil, der noch drüber hängt, in dem das alles gefangen ist, kann ich dir gar nicht sagen, weil es dich spoilert.
Okay.
Ich kann dir nur sagen, dass als USP von Paradise, dieser Disney-Plus-Serie, jede Folge endet auf einem 80er-Jahres-Song in einer Cover-Version.
Okay,
das hat cool. damit zu tun, weil James Marsden ein riesiger 80er-Fan ist und dann die ganze Zeit Phil Collins hört und so weiter und so fort. Und die erste Folge endet mit einer ganz tollen Montage, die dir zeigt, oh, Moment mal, ich habe nicht genau aufgepasst. Mir sind so ein paar Sachen vorher aufgefallen. Irgendwas ist hier komisch in dieser Stadt. Und am Ende wird das aber in einer Montage so aufgelöst und dazu läuft Paradise von Phil Collins in einer Cover-Version. Und Another Day in Paradise.
Okay.
Und das läuft dazu und dann natürlich, die Serie heißt auch noch Paradise. Sie hat im besten Sinne diese Mystery-Serien-Vibes aus den Nullerjahren. Im Zuge von Lost, da gab es doch eine Mystery-Serie nach der anderen, weil Lost so mega erfolgreich war. Erinnerst du dich an The Dome oder Jericho?
Ja, The Dome war die Scheiße.
Du erinnerst dich an die Vibes.
Ja, aber The Dome war ja auch erneut so eine Stephen King-Adaption.
Mhm.
Und da ist ja sehr häufig so, dass die Bücher nicht schlecht anfangen und richtig fürchterlich enden. Also, das ist ja wirklich, also, ich meine, Stephen King hat in Andy Muschietti's It Part 2 einen Witz darüber gemacht, im Film, dass er Enden verkackt.
Mhm.
Und ja, das Ende von It ist halt auch wirklich nicht so gut. Also, muss man wirklich sagen. Also, jetzt nichts gegen Stephen King und die guten Sachen, die er gemacht hat, sind richtig gut. Und die ganz schlechten Sachen, die er gemacht hat, die sind super gut. Sowas wie Sleepwalkers. Den gucken wir zusammen. Weißt du was? Fuck it. Du wolltest irgendwas anderes.
Oh nein, nicht Sleepwalkers.
Den gucken wir. Mit einem jungen Mark Hamill mit einem Schmugi. Ja. Den gucken wir.
Ich habe dein Video gesehen, das war sehr unterhaltsam. Aber es heißt nicht, dass ich den Film.
Oh, der ist so lustig.
Ja.
Gott ist der. Und der ist ein weißt du was? Der basiert nicht auf einem Stephen King Roman. Den Film hat er selber geschrieben und ja.
Er hat sich, glaube ich, die Maske ein bisschen besser vorgestellt, als sie dann am Ende waren.
Er hat sich alles besser vorgestellt. Aber dieser Film ist toll. Er hat Inzest und Katzen.
Du verstehst, welche Vibes ich meine.
Ich verstehe. Und solche Vibes hat, glaube ich, auch deine nächste
Lass mich das kurz zu Ende führen bei Paradise. Das holt dich da ganz gut ab, finde ich. Es ist super binge-worthy. Du machst es an, du kannst nicht aufhören zu gucken. Ich muss vorwegnehmen, ich finde die Auflösung diese Murder Mystery finde ich gar nicht mehr so spannend gegen Ende, dass ich ein bisschen schade finde. Muss der Serie aber zum Beispiel zugute halten, die hätte auch nach einer Staffel enden können. Die war jetzt super erfolgreich, sie machen eine zweite Staffel, ist eine Hulu-Serie, ist eigentlich keine richtige Disney-Serie. Die machen eine zweite Staffel. Die Mystery darüber fand ich viel spannender und in dem Moment, wo sie auserzählt ist, ist sie halt auserzählt. Aber du kriegst zumindest alles erklärt, was du wirklich wissen musst. Und das ist auch schön zu sehen bei einer Mystery-Serie heutzutage oder auch damals. Wir wurden ja so oft stehen gelassen, weil dann keine neue Staffel kam.
Das stimmt.
Serien. Und ich kann es tatsächlich empfehlen, wenn ihr eine Mystery-Serie zum Weggucken braucht und ein bisschen im Lost-Hype seid, was bei dir ja eigentlich der Fall sein müsste.
Ja.
Du hast ja gerade erst einen Lost-Rewatch durch, oder?
Ja, und habe ja auch dieses große, große Video gemacht. Ich bin auch so dankbar. Da kann ich jetzt auch mal einen Shoutout geben. Danke. Für das extrem positive Feedback zu meinem Lost erklärt Video. Das ist ja irgendwie 45 Minuten lang geworden. Und da saß ich auch wirklich fucking lange dran. Also, das heißt auch über 100.000 Aufrufe für eine Show, die seit 2010 nicht mehr läuft. Danke. Einfach danke.
Dann weißt du auch jetzt, mit welcher Serie du weitermachen könntest, nämlich Paradise. Oder noch besser, mit der wirklich besten Mystery-Serie, die es zurzeit gibt. Zumindest lasse ich mir das immer wieder sagen, weil dafür habe ich nicht genug andere Serien gesehen. Auf Apple TV gibt es auch sowas wie Silo, was auch einen Mystery-Anteil hat. Soll auch sehr gut sein, muss ich noch nachholen. Was ich aber nachgeholt habe, war Severance.
From soll auch sehr geil sein.
From soll auch sehr geil sein.
Ich habe reingeschaut in From. Also, fand ich auch ziemlich geil. Also hat auch Lost Vibes.
Worum ging es da nochmal?
Die Prämisse ist cool. Die erinnert auch so ein bisschen an Stephen King, aber an das gute Stephen King. Und zwar, da ist eine Familie, fahren durch die Stadt, so durch Countryside und landen in der Stadt. Und es ist so ein bisschen wie bei John Carpenter. Die kommen aus dieser Stadt nicht mehr raus. Ne? Mhm. Und jedes Mal, wenn sie eigentlich die richtige Ausfahrt nehmen, landen sie immer wieder dort drin. Und stellt sich heraus, die Leute, die dort leben, denen ist das alles auch irgendwann mal passiert. Mhm. Es sind die dort alle gefangen und dort gibt's halt Gefahren. Und das ist halt so ein bisschen Mystery, ein bisschen Horror. Es ist ziemlich cool.
Und, ist auch Apple TV?
Ist Paramount.
Ah, Paramount.
Und Michael von Lost, Harold Perrineau, ist die Hauptrolle. Mhm. Als ein Sheriff, der schon länger dort in dieser Stadt ist. Und Carlton Cuse, einer der Showrunner von Lost, ist Showrunner hier. Also es hat schon ein paar Lost-Vibes. Aber Severance, ich habe die erste Episode nur gesehen und fand die Prämisse ziemlich cool.
Ja, das ist die Prämisse ist easy erzählt. Dass, wenn man in die Arbeit geht, trennen sich in dieser Serie die Persönlichkeiten von einem Menschen. Also du hast eine private Persönlichkeit und du hast eine Arbeitspersönlichkeit und die haben kein Gedächtnis an die jeweils andere Persönlichkeit. Das heißt, du kannst wirklich komplett abschalten, die extrem weitergedacht Work-Life-Balance.
Mhm.
Du hast ein Privatleben und du hast ein Arbeitsleben und die haben nichts miteinander zu tun und du hast keine Ahnung, was in dem jeweils anderen Leben passiert. Bedeutet aber umgekehrt, dass wenn dein Job die Hölle ist, dass das eine nicht endende Hölle ist für die Leute, die dort arbeiten. Und das gibt natürlich einen Grundkonflikt, der nicht so leicht aus der Welt zu bringen ist. Jetzt habe ich Severance zum Glück nur nachgeholt, weil die erste Staffel lief ja schon 2022. Und die endete auch noch auf dem Cliffhanger. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und mich hätte das gekillt, 3 Jahre lang darauf zu warten, wie es weitergeht. Ich habe zum Glück die ersten 2 Staffeln jetzt hintereinander gucken können. Habe sie auch in kürzester Zeit weggeguckt. Wurde mir auch schon vorher so gesagt. Und es stimmt, man kann nicht aufhören, das zu gucken. Es ist wirklich eine der besseren Mystery-Serien. Was unter anderem daran liegt, weil die Inszenierung so krass ist. Die allermeisten Episoden hat Ben Stiller gemacht. Was man nicht ganz kommen sieht, wenn man das nicht weiß. Ich finde zwar, dass er bei seinen Regiearbeiten wie Tropic Thunder schon immer gezeigt hat, dass er ein toller Regisseur ist. Aber hier ist es auch die Kameraarbeit, die Inszenierung. Ich habe neulich erst auf Twitter einen Zusammenschnitt gesehen von Kameraeinstellungen, wie gleich die sind. Du kannst die dann so hintereinander wegschneiden und die Leute ändern nur minimal die Position im Raum. Die Kamera steht an der genau selben Stelle, vor der sie schon vor 3 Jahren bei dem Dreh der ersten Staffel gestanden hat. Die müssen da Markierungen hingemacht haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und was Inszenierung angeht, ist die Serie so krass und das sieht man nicht, wenn man es nicht weiß. Ich glaube, die zweite Staffel hat jede Folge 20 Millionen Dollar gekostet oder so. Und das bei einer Serie, die zum größten Teil in dem immer selben Büro spielt. Also da muss man sich mal überlegen, wie kommen die auf diese Kosten? Und man sieht es aber trotzdem, man fühlt den Production Value. Absoluter Wahnsinn. Ich kann es uneingeschränkt weiterempfehlen, wenn man sich für Mystery-Serien interessiert und wenn man sich ein bisschen philosophisch über Arbeit auseinandersetzt, also wenn man sich damit auseinandersetzen will, dass man hinterfragen will, die eigene Work-Life-Balance und was das eigentlich bedeutet. Also natürlich werden auch andere Sachen angesprochen, wie Trauer zum Beispiel. Der Cast ist der Wahnsinn. John Turturro ist mein absoluter Favorit da drin und Christopher Walken.
Why now?
Ja. Christopher Walken auch mal wieder eine ganz andere Rolle da drin. Hast du ja dann verpasst, wenn du nur die erste Folge gesehen hast.
Aber ich habe gesehen letztens, Damon Lindelof hat ein Foto von der Serie geteilt.
Von Severance oder von?
Von Severance.
Ja.
Und hat quasi den Stempel gegeben, dass das neue Lost seiner Zeit ist.
Ja.
Und das fand ich sehr schön.
Es ist tatsächlich. Also kann es auch nicht besser ausdrücken als das. Ich finde, das zweite Staffelfinale wird sehr gefeiert, habe aber auch sehr viel Negatives darüber gehört. Also es spaltet auch ein bisschen über Lost. Ich fand es zumindest inszenatorisch wahnsinnig.
Ist es das Serienfinale oder Staffelfinale?
Es ist ein Staffelfinale. Wir haben 3. Staffel schon in Arbeit. Und Ben Stiller hat auch versprochen, das wird nicht wieder 3 Jahre dauern.
Mhm.
Ich wette aber, es wird 2 Jahre dauern. Weil sie haben noch nicht mal angefangen damit, das zu drehen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es super schnell geht. Ich finde aber, es hätte als Serienende auch getaugt. Mhm. Ich finde aber auch, Leute, die das so interpretieren, dass das super positiv ist, was am Ende passiert, haben auch das Ende von die Reifeprüfung nicht ganz verstanden.
Oh ja.
Weißt du noch, wie die Reifeprüfung ausgeht?
Absolut.
Und weißt du die Doppeldeutigkeit hinter dem letzten
Shot?
So,
ich weiß es so krass.
Und so ähnlich endet die zweite Staffel, ohne zu viel zu verraten.
Ey, das ist so witzig. Eigentlich wäre das ein perfekter Übergang für einen weiteren Film, auf, den ich gesehen habe.
Dann ziehen vor.
Weil ein Ende, das eventuell sehr, sehr falsch aufgeschnappt wird von vielen Kritiken, gerade im US-Raum, ist das Ende zu The Woman in the Yard.
Ja.
Das ist ein Film, ohne Spaß, der hat nicht viel Marketing. Ist ein kleiner Blumhouse-Horrorfilm. Und bei Blumhouse und Horror musst du halt wissen, die machen halt alles. Die machen von Scheiße bis Super ist alles drin. Ne? Mhm. Aber sie haben halt einen sehr cleveren Approach. Und zwar, sie halten das Budget der Filme im Gesamten klein. Und ich finde, indem sie das Budget klein halten, haben sie trotzdem immer die Möglichkeit, eine kreative Vision durchzuziehen. Das ist so das, was ich an dem Blumhouse-Film, an den guten Blumhouse-Film richtig mag. Die Möglichkeit ist wirklich da, ja, dass sie, weil sie nicht solche aufgeblasenen Budgets haben, bedeutet das mehr kreative Freiheiten. Es ist einfach so. Und The Woman in the Yard ist ein Film, der auf Rotten Tomatoes sowohl einen schlechten Audience-Score als auch einen schlechten Critical-Score hat. Und dann dachte ich mir, okay, das wird generischer Scheißhorror. Das war der erste Gedanke, den ich hatte.
Das hatte ich auch nach dem Trailer, ehrlich gesagt.
Ja. Ich dachte, safe, es ist generischer Scheißhorror. Und ich wollte den nicht mal gucken, weil ich mag generischen Scheißhorror gar nicht. So sehr ich ein Horror-Fan bin, ich mag nicht generischen Scheißhorror. Also wenn dann, ich mag Campy, ich mag diese Slasher aus den 70ern und so weiter, aber die haben ja auch einen gewissen Charme. Das ist ja so auch Tarantinos Liebe fürs Grindhouse und so. Aber auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock. Erst recht so Camp, generische Spooky-Scheiße mag ich gar nicht. Ich bin reingegangen, 90 Minuten später war ich platt, dass ich einen richtig guten Film gesehen habe. Ich gehe so weit zu sagen, es ist ein richtig guter Film. Also jetzt nicht nur fürs Genre, ich finde, es ist ein richtig guter Film. Prämisse werde ich vorsichtig raushauen für all die, die noch nicht gesehen haben. Familie hat eine Tragödie durchgemacht. Vater ist tot. Mutter läuft immer noch auf Krücken durch das, was passiert ist. Und sie muss sich jetzt kümmern um ihre zwei Kids. Die leben auf einer Farm, haben Geldprobleme, selbst Stromausfall ist gerade am Start. Und die Mutter ist schwerst überfordert und auf einmal hockt da eine Frau, die komplett in so einem schwarzen Schleier eingehüllt ist, vor deren Garten. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie die hingekommen ist. Sie sitzt da einfach. Mhm. Und sie kommt dem Haus näher und näher und es scheint so, als wenn sie sich mal bewegt. Also der Stuhl mit ihr ist näher am Haus. Und was wir dann haben, ist ein Mix, und das muss man ganz klar sagen, das ist kein konventioneller Horrorfilm, was Leute denken. Das ist ein Mix aus einem Drama mit einer sehr ernsten Thematik mit Horrorallüren. Und der Horror des Films ist wundervoll inszeniert. Es gibt kaum Jumpscares, aber es gibt paar sehr verstörende Bilder. Es wird super geil mit Atmosphäre gespielt, mit Schatten, mit Silhouetten. Das machen die richtig toll. Der Mix aus wirklich hard-hitting Drama und danach verstörende Bilder, der kriegt einen, weil du bist gerade so involviert ins Drama und da hat man sogar so einen ruhigen Score, der an sowas wie Logan erinnert. Und dann geht der Horror los. Das ist super. Und der baut auch eine ganz coole Mythologie aus. Und ich habe eh eine Schwäche auch für Horrorfilme, die in so einer verschwitzten Atmosphäre spielen, sowas wie The Texas Chainsaw Massacre. Obwohl der nichts mit The Texas Chainsaw Massacre zu tun hat, muss ich das gar nichts. Das könnte nicht weiter davon entfernt sein. Ja, ich empfehle den wirklich. Ich empfehle den hart.
Und was ich interessant finde, weißt du, woran mich diese Prämisse gerade erinnert? Mhm. Ich habe die letzte Doctor Who-Staffel geschaut von letztes Jahr. Mhm. Und da gibt es eine Folge, die genau das zum Thema hat. Da ist eine mysteriöse alte Frau, immer in Guckreichweite. Und das verschwindet nicht.
Aha.
Das war auch so eine gruselige Folge. Also hat sich angefühlt wie so eine Black Mirror-Episode, nur ohne dass es jetzt irgendeinen Sci-Fi-Hintergrund gab. Und das ist sehr ähnlich gerade zu The Woman in the Yard.
Also, ich sag's ohne Spaß, es ist für mich einer, wahrscheinlich der unterschätzteste Film des Jahres. Je nachdem, wie das Jahr weitergeht, könnte der sogar in meiner Top 10 landen.
Mhm.
Ich bin da wirklich schwerst positiv überrascht. Ich könnte ein paar Vergleiche ziehen zu anderen Filmen, will ich aber nicht machen, weil ich glaube, dass packt Leute zu sehr auf die Fährte, in welche Richtung es geht.
Es gibt eine Sache, an die ich gedacht habe, nur anhand des Trailers, es ist nur eine Theorie, ne? Mhm. Ich muss an The Others denken. Nicole Kidman.
Das ist falsch. Und okay. Das finde ich gut. Weil ich dachte gerade.
Auch nicht von der Atmosphäre her? Also es geht jetzt nicht um die Auflösung.
Nee. Es ist eher, okay. Also von der Atmosphäre her ist es schon fast nicht ganz so hard-hitting, aber es ist eher so was ruhiges, Hereditary-mäßiges.
Mhm.
Ich könnte ihn, wie gesagt, mit einem anderen Film vergleichen, aber das wäre ein zu krasser Hint. Das kann ich sagen, wenn die Kamera aus ist.
Ich bin mal gespannt, wenn ich ihn auch sehe. Ich meine, wir sind ja bei Horrorfilmen gehen wir ja auch manchmal sehr auseinander. Ich mochte es ja so Long Legs auch sehr gerne, so wie viele. Und ich fand den richtig scheiße.
Was dir sehr gut gefallen hat, was ich dir empfohlen habe, war Talk to Me.
Ja, der ist super. Aber da waren sich ja alle einig. Publikum, Kritiker, Erfolg an der Kasse. Deswegen freue ich mich dieses Jahr eher auf den nächsten Film von denen, Bring Her Back.
Ja.
Den würde ich schauen.
Also, aber für mich könnte das auch so ein bisschen eine Art Talk to Me für dieses Jahr sein. Was ich damit meine, es ist schon Elevated Horror, es hat auch ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Aber ich bin halt gespannt auch, also der Film löst halt Diskussionen aus über diese Thematik. Und ich denke, was dem Film vorgeworfen wird, wie er sich dort positioniert, das sehe ich nicht. Das sehe ich gar nicht.
Mhm. Und du hast mich schon vorsichtig darauf hingewiesen im Vorgespräch auf dieses kontroverse Thema, das dem eigentlich zugrunde liegt, was ein Spoiler wäre, es auszusprechen.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also ich hab nur mitgekriegt, dass der Trailer da ist. Und ich habe mitgekriegt, dass du darüber redest. Und sonst ist der Film komplett an mir vorbeigegangen.
In den Staaten wird es halt kontrovers diskutiert.
Ja, die haben noch mal eine andere Einstellung zu dem Thema, muss man aber auch dazu sagen.
Ja. Aber der Film hat echt ein sehr nuanciertes Bild dazu. Und
okay, wir dürfen nicht weiter darüber reden, weil ich sehe jetzt gerade ganz viele Leute danach googeln, wovon wir überhaupt reden. Und das würde sie dann spoilern.
Ja, dann machst du mal weiter mit The Studio, weil das hat mir auch Sebastian extrem empfohlen.
Ja, ich habe es gestern Nacht gesehen. Ich habe gestern, also nur die erste Folge, ich habe davor gesessen, mehrmals laut aufgelacht und gedacht, naja, das musst du Eve zeigen. Die Frage ist, ob es dir jetzt, ich bin mir nicht 100% sicher, dass es was für dich ist. Es ist dein Thema, ich bin mir nur nicht sicher, ob du es nicht trotzdem zu viel Circle Jerk findest. Das liegt nämlich daran, weil es eine fantastische Auseinandersetzung mit dem Studiosystem in den USA ist und wie Filme entstehen können, die wir so kriegen. Eigentlich hätte ich das Thema direkt nach Minecraft reinschreiben sollen. Man hätte es nicht besser releasen können. Die Serie läuft ja erst seit kurzem und wöchentlich bei Apple TV. Mhm. Ist von Seth Rogen und Evan Goldberg produziert, mit Seth Rogen in der Hauptrolle. Und die haben bis jetzt ja nur geile Serien gemacht. Von Invincible bis Preacher bis The Boys. Ich glaube, der Track Record ist schon ganz gut von denen als Serienproduzenten. Und was sie ja machen, ist quasi eine Mischung aus Birdman von wie heißt der nochmal?
Alejandro
Iñárritu. Iñárritu.
Ja.
Birdman von ihm, eine Mischung aus Birdman wegen den One-Takes. Die Serie, jede Szene in der Serie ist ein One-Take. Jede einzelne. Teilweise mit sichtbaren Fake-Cuts, manchmal ohne. Aber jede Szene ist ein One-Take. Nicht die ganze Folge, sondern jede Szene. Und gleichzeitig so Curb Your Enthusiasm. Und fällt mir noch ein Beispiel ein.
Entourage,
bestimmt. Bisschen Tropic Thunder hier und da. Also all das, was Hollywood immer so kritisiert und so auf die Schippe nimmt. Und es fühlt sich auch deswegen ein bisschen pretentious an, weil so viele Leute da drin sich selbst spielen.
Ja, Scorsese unter anderem.
Aber das ist schon wieder großartig.
Ne? Scorsese spielt mit, ne?
Direkt in der allerersten Folge. Und es ist genial, wie er sich spielt, wie er sich darstellt. Wie sie damit umgehen und selbst so Cameos wie Charlize Theron hat ein Cameo, der geht 20 Sekunden. 10 Sekunden davon ist sie in der Unschärfe im Hintergrund. Und du denkst so, nee, die haben nicht dafür Charlize Theron. Doch, haben sie. Und dann erwischt man sich dabei, dass man darüber laut lacht. Aber gleichzeitig denkt man, ist es eigentlich nicht genau das, worüber ihr euch lustig macht. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Serie insgesamt wahrnehmen soll. Ich bin noch so in so einer Grauzone dazwischen. Jetzt erstmal würde ich sagen, ich will unbedingt weitersehen nach der ersten Folge. Ich fand die sehr unterhaltsam, ich fand es sehr selbstkritisch und sehr passend einfach, tatsächlich. Also statt Minecraft geht es um Kool-Aid. Um Kool-Aid. basierend darauf, weil der Barbie-Film so erfolgreich war, wollen sie zu Kool-Aid einen Film machen.
Oh yeah!
und das klingt so absurd, und du guckst dir dann diese Pitch-Meetings an und denkst so, scheiße, das würde ja wirklich so passieren.
Ja.
Und genauso ist es bei Minecraft passiert. Safe. Und genauso ist es bei Barbie passiert.
Ja.
Oh mein Gott. Und nein, das ist, ist eigentlich für dich gemacht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wo du dann auch landen wirst. Und bei mir bin ich bin bei mir selbst nicht sicher. Aber bis jetzt kann ich erstmal eine Empfehlung aussprechen. Wie so viele Apple TV-Serien hat sie ein Production Value as fuck wegen den ganzen Cameos. Es gibt sogar einen geilen Running Gag in der ersten Folge. Niemand weiß, wie man Steve Buscemi ausspricht. Also es wird ganz am Ende wird's von ihm selber gesagt. Und ich wusste es auch nicht. Es wird nicht Steve Buscemi ausgesprochen oder Steve Buscemi. Steve Buscemi ist es.
Krass.
Also zumindest sagt er das.
Ja.
Oder ich habe mir die Stelle extra dreimal angeschaut, wo ich wirklich gedacht habe, okay, so spricht man das also aus. Naja. Es ist wirklich gut. Also du musst reinschauen. Das kann ich dir sagen. Die Frage ist, ob du weiterschaust.
Ja.
Was haben wir noch?
Dann mach ich mal weiter mit Novocaine, der aus irgendeinem Grund einen peinlichen deutschen Titel hat.
Ja, aus irgendeinem Grund. Also ich finde, ein nachvollziehbarer Grund.
Mr. No Pain.
Novocaine kennt ja keiner in Deutschland.
Ja, aber Mr. No Pain klingt schon richtig doof.
Ja, aber das ist typisch deutsch.
Ja. Also, das Witzige ist, es ist jetzt ein Film gestartet, heißt der Amateur oder so, mit Rami Malek, wo er so einen CIA-Typen spielt, der eigentlich nicht das Zeug dazu hat, aber er will irgendwie den Tod seiner Frau rächen und benutzt dann Science, Bitches. So, ja. Irgendwie so. Es ist der Nerd John Wick.
Ja.
Und aber der Trailer sieht schon so aus, als wenn er sich sehr ernst nimmt. Ja. Und Novocaine wirkt wie das, was so ein Film eigentlich sein sollte. Und zwar eine harte R-rated Comedy. Mhm. Wo auch ein Liebesfilm drin steckt. Und das ist für mich wahrscheinlich so eine der positivsten Überraschungen des Jahres. Kurzweiliger Spaß, aber macht halt wirklich sehr viel Spaß. Hier ist es Jack Wade. Er leidet unter SIPA. Kennst du SIPA? Das ist
Da habe ich auch überlegt, Leute, die wirklich daran leiden, kenne ich zumindest so aus Fernsehdokumentationen, sehen nicht so aus wie Jack Quaid.
Ja, aber es gab auf jeden Fall mal eine Folge bei Dr. House dazu.
Ja.
Und zwar kein Schmerzempfinden zu haben. Und das bedeutet, sein Leben ist recht einsam, er zockt eigentlich nur zu Hause, er muss immer aufpassen, wie er läuft, was er isst, weil er könnte sich ja auch die Zunge abbeißen und so weiter, ohne das zu merken. Deswegen nimmt er auch fast nur flüssige Nahrung zu sich oder Joghurts und Puddings und irgendwie sowas. Und arbeitet bei der Bank. Fängt eine neue Frau an, dort gespielt von Amber Midthunder aus Prey. Was, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu was anderem wäre. Und
habe ich gar nicht dran gedacht, sonst hätte ich das so gemacht.
Und die beiden verlieben sich recht schnell. Sie ist auch sehr straightforward. Sie findet ihn anscheinend ganz toll. Und es ist extrem süß irgendwie zwischen den beiden. Und da erinnerst du dich auch, oh Mann, wir waren mal viel besser, wir waren mal gut darin in sowas, so Chemie und Romantic Comedy. Also die ersten 15 Minuten sind wirklich fucking süß, muss ich sagen. Mhm. Und dann wird es zu einer Action-Nummer. Banküberfall, sie wird entführt und er will sie retten, weil er weiß, irgendwie nach 48 Stunden sind die meisten Geiseln tot. Also rast er hinterher und er hat halt keinen Schmerzempfinden. Das heißt, er kann sich halt mit Leuten hauen, er kann mega auf die Fresse kriegen, seine Hand kann in eine Fritteuse gedrückt werden und ihm tut's halt nicht weh. Dabei ist er kein Badass. Und mit der Prämisse, muss ich sagen, machen sie so ziemlich alles, was man machen kann. Und sie gehen so weit, dass ich schockiert war. Es gab ein paar Szenen, wo das Publikum in der Pressevorführung lautstark sowas macht. Oh!
Ich glaube, das würde ich auch machen, das mache ich gerne.
Also zum Beispiel, ich war bei Terrifier 3, nur zum Vergleich. Ja?
Ja.
Und Art the Clown ist ja echt nichts für schwache Nerven.
Ja.
Es gibt ein paar Szenen, die finde ich schlimmer in Novocaine als in Terrifier 3.
Mhm.
Nur um zu sagen. Es gibt, aber es ist halt auch diese perverse Lustigkeit. Weißt du, Beispiel, es gibt eine Szene, wo er gefoltert wird und er muss so tun, als wenn es ihm wehtut. Weißt du? Und er, oh nein, oh, und er kann das halt nicht so gut, aber das, was sie ihm antun, ist eigentlich so schlimm und um Gottes Willen. Aber da entsteht halt so dieser bitterschwarze Humor, entsteht daraus und der ist klasse. Und es ist auch fucking eklig. Also ich muss die Leute ein bisschen vorwarnen, weil der Film fängt so süß an, so super süß. Also der ist halt wirklich fucking süß. Aber er wird auch so unglaublich eklig. Ja, und Jack Nicholsons Sohn spielt wieder mit, was ich cool finde. Und es ist halt wirklich so ein 100-Minüter perfekt.
Wo habe ich Jack Nicholsons Sohn schon mal gesehen?
Smile 2.
Ach, der war das. Genau, der dieses fiese Lächeln hat gleich am Anfang.
Smile 2 ist ja übrigens eine Fortsetzung, die 10.000 Mal besser ist als der erste Teil.
Ich finde auch besser.
Also ich sag's ganz ehrlich, Novocaine macht Spaß, kriegt eine fette Empfehlung von mir. Jack Quaid ist es halt geboren, diesen Schmock zu spielen. Er spielt den halt immer. Er muss auch langsam aufpassen, so mit dem Typecasting.
Ja, es gibt da. Hast du das mit dem Bild von ihm mitgekriegt, das viral ging?
Nee.
Ich weiß nicht, wie tief du bei diesen Videospielen bist. Es gibt ein Bild von ihm in einer Lederjacke und mit Pistole, die er so an der Kamera vorbeihält. Ne?
Ja.
So ein klassischer Robert Rodriguez Tarantino-Shot.
Ja, ja.
Und es sieht halt 1:1 gespiegelt aus wie ein berühmter Screenshot von Max Payne.
Ah, okay.
Krass. Und er sieht da aus wie Max Payne. Aber ich denke immer noch, ja, aber Max Payne redet doch ganz anders als Jack Quaid. Ich verstehe schon, warum dieser Fanwunsch jetzt viral gerade geht, dass er der nächste Max Payne sein soll. Aber nee, ich glaube, dafür ist er nicht der Richtige. Dafür ist er zu typecastet, wie du gerade sagst.
Ja, er ist zu typecastet. Aber weißt du, wer auch typecastet ist? Jason Statham als sich selbst, andauernd. So, wir haben jetzt ein neues Meisterwerk, David Ayer und Jason Statham. Holy shit, it's a Megalodon. So, ich wünschte, es wäre Megalodon. Oder Champagne Problem? Nein, es ist a working man. Und also Beekeeper war ja schon scheiße. Aber das ist die schlechte Version von Beekeeper.
Die schlechte Version von Beekeeper. Aber war Beekeeper nicht schon, also Überraschungshit letztes Jahr, glaube ich?
Er war ein Erfolg. War ein Erfolg. Ein Erfolg. Und auch der Film ist ein Erfolg. Hm? Muss man sagen.
Ach, ist er?
Der Film ist ein Erfolg. Aber man muss auch dazu sagen, diese Filme kosten nicht viel Geld.
Hm.
Muss man dazu sagen. Es ist wirklich... weißt du, die Charaktere sind mir scheißegal. Es sind halt auch irgendwie die Super Mario Blood Brothers. So, weil das ist so... Ey, da laufen zwei Russen rum mit Versace-Tracksuits. Und ich habe da wirklich in meinem Video... Die Szene aus dem Mario Brothers Spot, aus dem Super Mario Brothers und ganz laut Zuckerblatt reingehauen.
Was hast du denn eingesprochen?
Ha? Nein, ich hab's nicht eingesprochen. Ich hab ein Meme gefunden, aber ich könnte es auch sagen können. Also es ist wirklich so, an alle meine russischsprachigen Zuschauer, also das ist halt wirklich pisst jetzt der Film. So.
Ja, aber darf ich dir meine Challenge zu diesem Film erzählen?
Ja, bitte.
Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich habe dein Video geguckt.
Ja.
Und ich gucke das Video so und lache auch sehr dabei, weil du solche Sachen gemacht hast. Du hast mir ja angeteasert, dass da ein Gag ist, bei dem du im Schnitt selber kurz die Arbeit unterbrechen musstest, weil du nicht aufhören konntest zu lachen.
Ja.
Das war wahrscheinlich der Super Mario.
Da bin ich gestorben, ja.
Ich fand das so lustig und ich habe es ja auch geschrieben, deswegen spoilers jetzt nicht gleich. Ich schreibe dir so, es gibt nur eine Sache, die mich an dem Video wirklich enttäuscht hat. Du hast dich diesem Punkt angenähert, warum der Film ist, wie er ist. Und du hast so wirklich schön alle einzelnen Punkte, du hast wirklich alle Hinweise wie in einem schlechten Kriminalfilm zusammengetragen, aber hast die Lösung nicht ausgesprochen. Du hast ausgesprochen, ja, es fühlt sich ein bisschen, was die Darstellung der Russen angeht, an wie Rocky IV. Die Russen sind ja offensichtlich nur böse, böse, böse. Es sind nur diese Klischeesätze, es ist alles kacke gespielt, es ist alles nur auf diesen Schauspieler aus. Es waren noch ein paar Punkte, ich hab's vergessen, was ich dir geschrieben habe. Und die Lösung dafür war, und die hast du nicht ausgesprochen, aber die muss ich jetzt aussprechen, Sylvester Stallone hat das Drehbuch geschrieben.
Ja. Aber man merkt auch, David Ayers Inszenierung ist scheiße.
Er war der Co-Autor immerhin.
Ich sag's mal so, Jason Statham kann eigentlich ziemlich gute Actionsequenzen immer noch umsetzen, so. Also, der ist in Topform. Der kann sowas. Mhm. Bei dem Film erkennst du eh nichts. Also, das ist schon fast wie dieses Meme, kennst du das bei Liam Neeson in Taken 3, wo er über einen Mini-Zaun springt, so, über den wir beide springen könnten. Und da gibt's aber 40 Cuts irgendwie. Und das ist dort genauso. Es gibt vielleicht zwei Szenen, wo du ein bisschen erkennst, was passieren kann. Alles ist austauschbar. Es ist auch in gewisser Hinsicht die beschissene Version von Taken. Mhm. Der erste Taken, der macht ja Spaß. Der erste Taken, mhm, der war ja doch vernünftig. Ja. So. Ja. Aber, Alter, ich hab auch den Vergleich halt mit Benjamin Blümchen gezogen. Also Jason Statham ist Benjamin Blümchen, weil es ist wirklich einfach nur eine neue Kassette und das Einzige, was sich ändert, ist sein Job. So, ja. Letztes Mal war er ein Imker und jetzt ist er ein Bauarbeiter und nächstes Mal ist er ein Kloputzer. So, und also das ist so, das ist genau das. Aber Beekeeper hatten wir das große Vergnügen, den in der deutschen Synchro zu sehen. Und da hat er ja für Furore gesorgt. Aber weil da hatten die halt so Spaß mit der Synchro und sowas gesagt wie, ich rasier dir die Gurke, weißt du? Und das war halt mega. Oder das kommt mir nicht in die Lümmeltüte. So, das waren Sprüche, die in der deutschen Synchro, und das war geil. Ich habe ja geweint vor Lachen bei Beekeeper deswegen.
Weißt du, was sie für alte, ich krieg da diese alten Jason Statham Snatch Vibes und Bube Dame König Gras, weil die deutsche Synchro musste ja auch zu diesem Gangstersprech aus London irgendwie retten und die hatten so einen eigenen Gangstersprech entwickelt, der auch so, yeah, in die Richtung ging.
Aber ich schäl dir die Gurke. Das habe ich noch nie gehört. Aber das ist ja super. Und ja, also Working Man, definitiv Schund. Absolut nicht wert, ins Kino zu gehen. Leute fragen mich, was ist schlimmer, Schneewittchen oder Working Man? Zwingt mich nicht, zwei Portionen.
Echt jetzt? Also nur von Hand der Trailer? Ich glaube, mit so einem Film wie Working Man kann ich mehr Spaß haben als mit Schneewittchen.
Ja, ich glaube, damit kann man auch ein bisschen mehr Spaß haben. Weil zumindest in der Endszene, ja, erkennst du, was passiert.
Ja, so. Aber es ist auch so, diese schlechte Actionfilme haben ja so eine eigene Magie. Also, ja, du kannst auch einen schlechten Seagal-Film schauen und es gibt eigentlich fast nur schlechte.
Und ich schwöre dir, du als Game of Thrones-Fan, ja, da gibt's einen Charakter, der sitzt auf einem Iron Throne aus Motorradchrom gemacht und ich weiß bis heute nicht warum. Da ist so eine Biker-Bar.
Ich hab den in einem Trailer, glaube ich.
Ja, der sitzt da hinten auf dem Iron Throne.
Ja.
Und ich frage mich, was macht der das den ganzen Tag über? So, keine Ahnung. Und dann haben die auch Helme mit Hörnern, so Wikinger-mäßig. Ich habe gar nicht verstanden, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Es war mega. Und die Russen waren so geil russisch. Das war so, wie russisch willst du sein? Nu jobene vorod, ja tischas dam pizdi. So, also es war halt wirklich...
Was hast du gesagt?
Das sage ich nicht nochmal auf Deutsch. Das ist viel zu schlimm, was ich gesagt habe. Soll ich sagen auf Deutsch?
Also, wenn das zu Sanktionen führt, dann würde ich sagen, nein.
Könnte passieren, ja.
Dann lass es mal. Dann ist das jetzt ein geiler Inside-Gag. Das ist so wie Chinesisch in Firefly.
Ja,
das,
genau. Also ich hab
muss
grad,
keiner verstehen.
Ich habe gerade ein bisschen, ja. Nee, das,
also, die sagen ja auch die schlimmsten Dinge in Firefly. Also ja, die allerschlimmsten
ich weiß.
Dinge. Das ist halt nur Chinesisch, deswegen juckt's keinen.
Nee, das ist halt, das ist ein großer Haufen Gavnor. Scheiße, das ist Gavnor. So.
Das kann man sagen.
Ja.
Ansonsten, wir haben ein letztes Thema nur noch.
Nee, zwei.
Ach so, echt zwei? Ach so, zwei. Stimmt, da ist ja noch eins dazu gekommen.
Ja. Du bist
deins oder meins zuerst?
Deins zuerst.
Dann meins zuerst. Wie geht's weiter mit James Bond, um da den Zirkelschluss zum Anfang zu finden? Weil das kann man ja mal kurz besprechen. Jetzt sind die Creative Leads von Amazon bekannt gegeben worden. In der sehr lustigen Social-Media-Post eigentlich, weil der liest sich, als wäre es eine Meldung von THR oder so, also von Hollywood Reporter oder von Deadline oder sowas. Stattdessen ist es aber streng genommen die eigene Pressemitteilung, nur als Social-Media-Post. Und zwar sind jetzt Amy Pascal und David Heyman sind jetzt die offiziellen Creative Leads von Amazon. Und das
ja,
hatte
Jennifer
ich ja schon so
prediktet. Jennifer Salky wurde gegangen.
Wer wurde gegangen?
Jennifer Salky von Amazon.
Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hat die was damit zu tun?
Ja, die hätte ja ursprünglich so in Charge sein sollen. Und als hier Barbara Broccoli
ja
sehr, sehr offensiv über Amazon Studios geredet hat, so nach dem Motto, they're fucking idiots, war ganz klar Jennifer Salky gemeint. So, also,
okay, und dann wurde die gegangen. Aber die war zumindest noch nicht in Charge wegen James Bond. Aber die hat dann wohl mit ihr zu tun gehabt. Sie war dann der Verbindungsmann zwischen MGM Studios
und Barbara Broccoli. Sie hätte in Charge sein sollen, auch für den kreativen Prozess. Sie war, sie ist die kreative Overseerin von Rings of Power. Und das Spannende ist, ihre Stelle wurde aber nicht nachbesetzt. Also ihre ganze Stelle wurde abgeschafft. Und also, ja, sie hat auch die Conan the Barbarian Show gescrappt, bevor die überhaupt ins Rollen gekommen ist. Und anscheinend hat Jeff Bezos jetzt gesagt, hab genug von dir.
Auch dazu kann ich wieder nur die Serie The Studio empfehlen, weil sie ja sehr viel mit den Studio Executives sich beschäftigt und auch schön, wie die Scheiße immer von oben nach unten tröpfelt.
Ja.
Also weil irgendjemand ganz oben eine Entscheidung trifft, wie jetzt bei Rings of Power zum Beispiel. Wir haben jetzt die Herr-der-Ringe-Rechte, kostet es, was es wolle. Wir haben es aber nur, wir müssen in den nächsten 2 Jahren was machen. Das ist der einzige Hook, der da dran ist. Und dann wird halt eine Serie ganz schnell hingeschissen, weil es nicht anders geht. Und da werden Creative Leads gecastet und so ähnlich ist es im Studio auch. Die müssen in kürzester Zeit einen Regisseur finden für den Kool-Aid-Film. Und daraus ergeben sich halt neue Probleme, weil man in kürzester Zeit jemanden finden muss. Egal, so ähnlich ist es dann aber bei James Bond auch. Ich hätte auch gecallt, dass die Creative Leads sehr bald bekannt gegeben werden oder gecastet werden. Und dann, ab dann kann man erst abschätzen, wann überhaupt ein nächster James Bond-Film entstehen würde. Jetzt würde ich sagen, frühestens in 3 Jahren. Aber sie sind wirklich, es geht jetzt voran. Also Amy Pascal und David Heyman sind die neuen Creative Leads. Quasi die neue Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sind ja Stiefgeschwister. Ich sage oft Halbgeschwister, sind aber Stiefgeschwister. Haben das Familienunternehmen Eon Productions, also die offiziellen James-Bond-Filme, geerbt von Albert R. Broccoli. Und ich habe das Gefühl, bei dir liegt ein Salatwitz auf der Zunge.
Die ganze Zeit. Ich wollte die ganze Zeit sagen, Cousine von Edgar Carotte. So.
Möhrchen. Ja, aber Amy Pascal und David Heyman kennen ja beide.
Ja, Amy Pascal ist das Mastermind hinter dem Spider-Man-losen Spider-Verse.
Ja, die ist das Mastermind hinter Spider-Man.
Ja, das stimmt. Aber
also es geht ein bisschen weiter als das, muss man dazu sagen. Es geht doch schon weit zurück. Ich glaube, knapp bis zu den Sam Raimi-Filmen, oder?
Ich weiß nicht, ob sie da schon am Start war. Avi Arad war auf jeden Fall da schon am Start.
Ja.
Lass mich mal kurz gucken. Ich google das mal eben. Amy Pascal.
Also sie hat ja auch zum Beispiel die Spider-Man-Filme unter hier Chris Miller und wie heißt der nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber die Animationsfilme auch verantwortet. Sie hat aber auch Venom 3 verantwortet. So.
Sie hat auch Ghostbusters 2016 verantwortet. Ja.
Also da ist alles möglich, der Filmografie. Für mich ist das Besondere, sie ist eine Amerikanerin. Das klingt jetzt nicht so besonders, aber bei Eon Productions, traditionell, das sind halt fast alles Briten, die das alles verantworten. Es hat ja bis Die Another Day. Nee, warte mal, Die Another Day stimmt auch schon wieder nicht. Es hat bis Quantum of Solace, also Quantum Trost, gedauert, bis überhaupt ein Regisseur eines offiziellen James-Bond-Films keiner aus dem Commonwealth war. Bis dahin waren es alles Engländer, Neuseeländer war das weiteste noch, mit Lee Tamahori, glaube ich, war es für Die Another Day. Und mit Mark Forster war es ein Deutsch-Schweizer, der Quantum Trost gemacht hat. Und das war schon die erste richtige Ausnahme. Also man ist da schon sehr traditionell unterwegs. Die Bond-Filme sind trotz amerikanischem Geld mittlerweile eigentlich richtig britische Produktionen. Und deswegen ist eine Amy Pascal, die eigentlich mit Spider-Man zu tun hatte, ist eine Ausnahme, dass die das verantworten darf. Du hast du nachgeschaut, wie weit ihre Filmografie zurückgeht?
In der Producing-Rolle war ihr Startschuss Ghostbusters 2016.
Ach echt, er ist so jung noch.
Ja.
Okay. Aber Amy Pascal ist durchaus ein Begriff. Viel interessanter finde ich David Heyman. Merkst auch, bei ihr ist es mehr die Production-Seite, bei ihm geht es schon ein bisschen mehr ans Kreative. Er hat bei Harry Potter und so weiter mitgearbeitet. Und daher, weil der auch der dritte Harry Potter-Film, der mein mit Abstand Lieblings-Harry Potter ist, weil er den mitverantwortet hat als Produzent, haben wir den ersten mutmaßlichen Regisseur des nächsten Bond-Films. Hast du das mitgekriegt?
Mhm.
Alfonso Cuarón. Das war erst nur ein Gerücht, aber er hat es die Tage bestätigt, dass er in Gesprächen ist, den nächsten James-Bond-Film zu übernehmen. Und das finde ich eine wahnsinnig gute Meldung als großer Bond-Fan, weil ich auch großer Cuarón-Fan bin. Ich liebe sein Graffiti, ich liebe Children of Man, gerade den One-Take, den er gemacht hat im Auto mit Clive Owen, der ja selber beinahe James Bond wurde, bevor es Danny Craig wurde. Und eben der Gefangene von Azkaban. Also der ist eine großartige Wahl, finde ich. Alfonso Cuarón, du merkst, dass der hat ja mittlerweile 2 Oscars, glaube ich.
Mhm.
du hast dem dritten Harry Potter immer angemerkt, dass der von einem Oscar-Anwärter gedreht wurde, anders als die alle Filme ab dem fünften von David Yates, der aus dem Fernsehen kommt und kein großer Regisseur ist. Ich finde, das merkst du den Fantastischen Tierwesen-Film an und auch den Harry Potter-Film seit dem fünften Teil, dass die regiemäßig nicht gut waren. Ja, und deswegen er als Bond-Regisseur, da wünsche ich mir viel, hoffe ich mir viel, aber ich fürchte auch, es wird natürlich auch viel stehen und fallen mit dem Casting, weil Aaron Taylor-Johnson wird damit, glaube ich, echt endgültig raus sein. Das kann ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr vorstellen.
Weißt du, was auch eine ziemlich gute Regie war?
Prey.
Prey und 10 Cloverfield Lane, beide von Dan Trachtenberg. Und Dan Trachtenberg scheint jetzt offiziell so richtig in charge zu sein, was das Predator-Franchise angeht. Denn nicht nur erwartet uns dieses Jahr Predator Badlands, ein Kinofilm, der das erste Mal aus der Sicht der Kreatur erzählt wird, was ich ganz spannend finde. Wir haben jetzt auch einen Streaming-Film. Und ein Streaming-Film, der am 6. Juni zumindest in den Staaten veröffentlicht wird. Ich schätze, hier ist es wieder ein Zeitunterschied von 24 Stunden.
Das ist schwer zu sagen, weil es Hulu ist. Ne? Manche Hulu-Produktionen sind zeitgleich bei Disney+, weil es halt Disney gehört. Ja, aber manche sind auch Monate später.
Also bei Prey war es zumindest, war ja auch damals ein Streaming-Film, war es 24 Stunden Unterschied. Also,
ja, dann würde ich davon ausgehen.
Das heißt Predator Killers of Killer.
Killer of Killers.
Und ich dachte erstmal, das ist eine Serie, es ist aber ein Film. Und es ist ein Anthology-Film, der unterschiedliche Stories zeigt. Eine in der Wikingerzeit, eine im feudalen Japan und eine im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Und wie der Predator dort einen Air Force-Piloten gejagt hat, wie er sich mit Ninjas und Samurai anlegt, wie er diese Hünen-Wikinger jagt. Und ich finde, das ist genau die richtige Art und Weise, Predator-Stories zu erzählen. Die Animation erinnert verblüffend an Arcane.
Ja, es geht so in eine Richtung, dass es eigentlich klassische 3D-Animation ist mit so einem leichten, gemalten Look.
Mhm.
Ja.
Und es ist ganz klar R-rated. Also die Kills sind schon Mortal Kombat-Style.
Mhm.
Ich finde, der spannende Aspekt ist, dass man sieht, also vielleicht irre ich mich auch, aber allein von den Bits and Pieces, die man so gesehen hat, dass sich der Predator von der Technologie so ein bisschen anpasst an das, wogegen er kämpft. Und ich fand, das war ein so spannender Aspekt an Prey. Mhm. Also, dass das ein Predator war, der mit Pfeil und Bogen gejagt hat. Und nicht irgendwie die Leute mit Speeren irgendwie mit Plasmakanonen weggeballert hat. Das wäre ein bisschen feige, weißt du, ich meine?
Mhm. Mhm.
Und du siehst zum Beispiel, wenn er es mit Samurai zu tun hat, dann setzt er auf Klingen. Wenn er es mit dem Air Force-Piloten zu tun hat, dann ist es wie ein Dogfight. Und es finde ich irgendwie cool.
Ja, die Idee ist schön und der erste Trailer macht echt Lust auf mehr. Also der kam vor 2 Tagen oder so raus zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Genau.
Ich fand den auch sehr ansprechend, als nicht so großer Predator-Fan wie du.
Ja, und was ich auch cool finde, die machen da etwas, das hat James Gunn dieses Jahr auch gemacht, deswegen ist es okay. James Gunn hat ja für seinen Superman-Trailer die ikonische John Williams-Musik genommen, aber sie per E-Gitarre abgespielt.
Ja.
Und hier haben wir das klassische Predator-Theme aus Predator 1 von Alan Silvestri, aber wie in so einer epischen Version.
Aha, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich mag es ganz ehrlich ziemlich gerne, wenn man so mit bekannten Themes spielt und sie so leicht verändert für einen neuen Film. Sowas mag ich eigentlich extrem gerne.
Mhm.
Und als Riesen-Predator-Fan und auch als Riesen-Fan des Scores des ersten Films, ich liebe ja die Musik von Alan Silvestri total gerne. Du spielst 2 Noten, ich weiß direkt, welcher Film es ist. So, war ganz cool, weil dieser Score hat zum Beispiel gar nicht reingepasst in Prey. Also finde ich auch gut, dass sie den nicht gewählt haben, weil der passt da nicht rein. Aber hier so, zumindest ins Marketing, fand ich es cool, diese alten Töne zu hören.
Aber das klingt auch sehr nach einem Marketing-Move. Also bei James Gunn hat es sehr gut gepasst, weil das auch der Score sein soll von Superman. Und weil er den Trailer ja auch selber geschnitten hat. Ich weiß nicht, wie Dan Trachtenberg, wie involviert er ist beim Marketing. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ist er?
Mhm.
Hat er selber geschnitten, oder was?
Also ich weiß, dass der im Gesamten bei all seinen Projekten extrem involviert ist, auch im Marketing.
Es würde mich zumindest nicht wundern, weil was ich an ihm als Filmemacher mag, er ist sehr involviert in die IPs, die er umsetzt. Also ja. Zum Beispiel ist der auch deswegen auch als Uncharted-Regisseur gescheitert. Also er war dann am Ende nicht der Regisseur. Da aber schon mal den Portal, so einen Kurzfilm gemacht hat, einen Portal-Kurzfilm, der sehr gut ist, der sehr an Portal erinnert, an das Spiel, wäre die richtige Wahl gewesen, hätte einen ganz anderen Uncharted gekriegt. Aber wenn man sich Studiosysteme so anschaut, wundert es mich nicht, dass es mit Dan Trachtenberg dann, dass sie da aneinander geraten sind, weil in ihm steckt auch irgendwo so der kleine Indie-Filmemacher, der so
was
Cloverfield gemacht hat.
Total. Also ich finde, man merkt bei seinem Approach, sowohl bei seinem Prayer als auch bei seinem 10 Cloverfield Lane, das ist ein Independent-Typ. Das ist jemand, der mit Budget-Filme benutzt und da das Beste aus dem Medium rausholt. Mhm. So. Und das finde ich total wundervoll.
Ja, der ist so ein bisschen wie Gareth Edwards, so vom Feeling her.
Und ich finde, er ist so das Gegenteil zu dem, was ich davor, das wäre mein Zirkelschluss für diese Episode. Wenn dein PR ist, ich hasse das Original ist scheiße und wir machen es jetzt besser und bla 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 ist, dann hast du, egal was deine Absichten sind, hast du locker einen großen Teil der Fanbase schon abgeschreckt, ja? Und das ist einfach die Realität. Aber Dan Trachtenberg, wenn der über Predator redet, ich könnte dem ja ewig zuhören, weißt du? Mhm. Und der hat ja so eine Liebe dafür und das spürst du und das nicht in so einer J.J. Abrams Form, dass er dann einfach nochmal in New Hope macht, sondern er benutzt halt die Aspekte aus Predator, die ihm ganz viel bedeuten und gibt denen trotzdem so einen eigenen Spin, weißt du? Mhm. Aber ohne die OG-Fans vor den Kopf zu stoßen. Das ist halt
ein bisschen wie Matt Reeves eigentlich, ne?
Genau, wie Matt Reeves mit Batman. So.
Oder mit Planet of the Apes.
Oder Planet of the Apes, voll. Und du merkst halt, Matt Reeves, der kennt alle Planet der Affen-Filme auswendig. Der zitiert ja, der hat ja, sein Rise of the Planet of the Apes ist ja im Grunde genommen Battle for the Planet of the Apes in gut.
Ja.
So. Und deswegen.
Und Battle for the Planet of the Apes hat halt auch schöne Elemente, also ich mochte den.
Warte, war es denn Battle, den ich meinte? Ich meinte den
Film. Ja, du meinst, der schon weit fortgeschritten in dieser Zukunft ist und der dann die Affen nochmal gegen die Menschen eine letzte Schlacht führen.
Nee, den meinte ich nicht. Ich meinte den, warte. Den meinst du auch nicht. Du meinst Conquest. Ich meine aber Battle. Battle ist der, wo Affe gegen Affe ist. Auch unter anderem. Also, wo Caesar gegen.
Ich meinte schon den Battle for the Planet, also Schlacht um Planet der Affen. So
Ja, da gibt es so eine kleine Schlacht, aber es ist in erster Linie Affe gegen Affe. Also es ist so ein bisschen wie bei Dawn of the Planet of the Apes, das auch mit Caesar und Cobra.
Ach so, nee, warte mal, ich verwechsel gerade den
Conquest. Du verwechselst es mit Conquest.
Ich verwechsel gerade die Neuverfilmungen.
Also
Also ich habe Dawn of the Planet of the Apes mit da heißt aber War for the Planet
of
the Apes.
Ja, War for the Planet of the Apes,
ja. Und der heißt in Deutschland Survival, was tatsächlich der bessere Titel ist, weil es ist ein bisschen survivalig.
Ja.
Wirst du ja auch sehen, weil ich habe ja gehört, du spielst demnächst The Last of Us.
Yep.
Und daran wird dich vieles erinnern. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du den zweiten Teil The Last of Us spielst und musst dann nicht hin und wieder an Survival denken oder an War for the Planet of the Apes.
Ja.
Die sind ja sehr ähnlich. Also ich würde sogar so weit gehen, dadurch, dass es auch eher an Last of Us 1 erinnert, da hat sich Matt Reeves inspirieren lassen, wenigstens.
Mega. Ja, ich würde sagen, dann war es das für diese sehr lange Episode von Potpourri Nerd und Kultur. Wow.
Ja, knapp 2 Stunden. Ich hatte gehofft, wir sind schneller. Haben wir natürlich nicht geschafft, aber das war ja klar.
Ich finde, wir waren schnell dafür. Wir sind schon, also wir hätten uns beide noch in 10-minütige Monologe verstricken können. Ich finde, wir haben das bei der Masse an Themen, haben wir das ganz
gut. Das haben wir tatsächlich. Also und wir hätten uns ja geärgert, wenn wir es in der Hälfte der Zeit gemacht hätten.
Ja, yeah. Hear us out.
Deswegen, here's out. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und diesmal teasern wir nicht an, worum es nächstes Mal gehen wird.
Genau. Und deswegen sagen wir gar nichts. Tschüss.